Folge 164, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patty, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge unseres Tennis-Podcasts, einer ganz besonderen Folge, denn virtuell gegenüber sitzt nicht nur, wie immer, Daniel Wally Masur als Gastgeber dieses Podcasts, sondern wir haben uns Verstärkung geholt und sind ganz besonders froh, nach seinem großen Erfolg in China Max Schönhaus virtuell begrüßen zu dürfen. Guten Morgen zu dir.
Guten Morgen. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns ebenfalls sehr und auch guten Morgen natürlich offiziell auch, Wally, an dich.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und natürlich coole Sache für unseren Podcast, dass wir hier einen der erfolgreichsten Jugendspieler direkt nach so einem großen Erfolg bei uns zu Gast haben dürfen.
Sicher. Für die, die aktuelle Folge noch nicht gehört haben, da haben wir es ja schon gelüftet. Wir nehmen auf am Donnerstagmorgen, den 30. Oktober, haben vor 2 Tagen die aktuelle Folge über Profi-Tennis aufgenommen. Also wer Infos haben möchte zu den aktuellen Turnieren und auch zu der Bekanntgabe des Masters in Saudi-Arabien und was das mit der Turnierlandschaft macht, da haben wir ausführlich drüber diskutiert. Da gerne mal reinhören. Heute geht es monothematisch über Max Schönhaus, den Wally gerade einen der größten deutschen Talente genannt hat. Wenn nicht, ist er sogar gerade das größte deutsche Talent, zumindest auch im Juniorenbereich auf jeden Fall. Und wir wollen dich, Max, heute vorstellen und noch besser vorstellen für unsere Tennis-Freaks, die deinen Weg ja auch verfolgen. Nicht nur die Erfolge bei den Junior Slams dieses Jahr, sondern jetzt auch in China. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast das Finalturnier der besten 8 Junioren auf ITF-Ebene in China gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hast du noch ein bisschen Jetlag? Ja. Seit wann bist du wieder da?
Ich bin gelandet am Dienstagmorgen, ganz früh in Frankfurt, 5 Uhr, 6 Uhr. Hab's tatsächlich echt gut hinbekommen mit dem Jetlag. Auch schon als ich nach China geflogen bin. Eigentlich direkt am ersten Tag, gut auf dem Flug, echt viel geschlafen eigentlich. Und dann am ersten Tag irgendwie 10 Uhr ins Bett und um 8 Uhr aufgestanden und war dann eigentlich direkt im Rhythmus drin. Jetzt auch auf dem Flug wieder zurück, versucht ein bisschen an die deutsche Zeit sich dann zu gewöhnen, dann den Flug so ein bisschen geplant mit Schlafen und so. Das hat echt gut funktioniert und genau, also jetzt, ich meine, Dienstag gelandet und jetzt heute ist es eigentlich wieder so, dass ich im normalen Rhythmus drin bin. Ja, also das ist entspannt.
Sehr gut. Ja, wir wollen dich heute vorstellen, ausführlich und mit dir quatschen. Ein paar Infos einfach am Anfang für alle, dass wir auf demselben Stand sind. Du bist 18, du bist Rechtshänder, du bist Verfechter der einhändigen Rückhand. Wenn du hinter mir schaust oder schon mal in den Podcast reingeschaut hast, das liebe ich sehr, weil ich habe hier auch stellvertretend für die einhändige Rückhand Stan im Hintergrund hängen. Da kommen wir natürlich auch drauf zu sprechen. Du kommst ursprünglich aus dem Sauerland, bist aber auf dem Weg zum Tennisprofi schon einigermaßen rumgekommen, warst in Hannover im Tennisinternat, warst in Bradenton auf der IMG-Akademie, auf den Spuren von Tommy Haas ein bisschen, darüber reden wir natürlich auch, und bist jetzt ganz in der Nähe von mir. Ich wusste das irgendwie, aber jetzt in der Recherche gestern ist es mir nochmal bewusster geworden, weil ich lebe im Rheingau, 20 Minuten von Wiesbaden entfernt. Krass. Ich bin wieder hier zurückgezogen, das ist meine Heimat, der schöne Rheingau. Ich habe auch in Hamburg und München beruflich gelebt, bin jetzt 4 Jahre wieder hier und habe gelesen, dass du ja abwechselnd in Offenbach, Frankfurt und jetzt auch in Wiesbaden trainierst. Darüber werden wir natürlich auch reden. Wo bist du denn gerade im Moment?
Jetzt gerade bin ich zu Hause. Ich bin gelandet am Dienstag und war dann in Wiesbaden den Tag über, bin dann abends ins Stadion, Frankfurt-Dortmund, und bin dann am nächsten Tag morgens nach Hause gefahren. Genau, und jetzt bin ich in Niederense, da ist die nächste etwas größere Stadt, ist Soest. Genau, also jetzt gerade bin ich zu Hause.
Wen hast du die Daumen gedrückt im Stadion?
Dortmund.
Okay, bist du Dortmund-Fan?
Ja.
Ja, wie Stufi auch, okay. Wally, kommt dir trotzdem gut klar?
Ja, ich meine, im Tennis gibt es öfter den Fall, dass Leute nicht so viel Ahnung von Fußball haben. Nein, Spaß, oder den falschen Verein irgendwie ausgewählt haben. Damit muss man klarkommen. Über die Jahre lernt man das, aber nach der Rückankunft, glaube ich, ein sensationelles Spiel sich ausgesucht, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern natürlich auch aufgrund der Atmosphäre. Da gibt es deutlich schlechtere, und ja, scheint eine gute Woche und schon gute erste Ankunftstage scheinen das gewesen zu sein bei dir.
Absolut.
Wolli, bevor wir richtig mit dem Interview einstarten, habe ich mal eine etwas lockere Einstiegsfrage. Hast du Paris Masters ein bisschen verfolgt? Hast du gestern Daniel Altmaier verfolgt?
Ja, in der Mittagspause. Ich habe in der Base trainiert und dann beim Mittagessen lief der zweite Satz von Daniel und den habe ich dann ab der Mitte gesehen.
Ja, Max, er hat Kaspar Ruud geschlagen. Ich frage nämlich deshalb, weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast, aber heutzutage wird ja nicht mehr in den sozialen Medien das ganze Spiel verfolgt, sondern nur noch die Highlights geklippt und einer seiner brutalen einhändigen Rückhände ist viral gegangen. Hast du die gesehen?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Dann zeige ich sie dir hier einmal über YouTube, über die Kamera.
Ist okay, ne?
Daniel ist ja eigentlich für auch spinnige, einhändige Rückhand bekannt. Jetzt nicht so diese brutalen, flachen. Die kann er natürlich auch und habe ich auch beim Davis Cup schon oft im Training gesehen. Aber das war, ja, brutal, brutal hart. Meine Frage, meine Einstiegsfrage wäre, wenn du Leute siehst, die die einhändige Rückhand auf diesem hohen Niveau immer noch hochhalten und dann gelingt so ein Schlag oder dann gelingt sogar ein Sieg gegen einen Top-10-Spieler oder gegen einen absoluten Weltklasse-Spieler, gibt dir das auch nochmal einen Boost oder was macht das mit dir als jemand, der diese Technik auch verfolgt?
Ja, absolut. Es ist schön zu sehen, wenn die Jungs da oben durchkommen mit ihrer Einhändigen. Ich meine, es kann trotzdem auch, muss nicht eine riesige Waffe sein. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was für ein Belag ist es, wie sind deine Möglichkeiten mit deiner Einhändigen. Ich finde trotzdem zum Beispiel, dass es einfacher ist, die Schläge durchzumixen. Du kannst viel mehr variieren. Du kannst einen besseren Slice einbauen. Also das heißt natürlich nicht, dass Beidhänder keinen guten Slice haben oder irgendwie, dass das einfacher ist für Einhänder. Aber Einhänder sind halt ein bisschen mehr bekannt dafür. Dann hast du trotzdem dieses, ja, einfach diesen Spin, den du abwechseln kannst. Dann das Tempo, finde ich, ist es, die Höhe, finde ich, ein bisschen einfacher zu bestimmen. Ob du jetzt mal einen tiefen Slice ansetzt, wo der Gegner sich mehr ranbewegen muss, ob du den mit Höhe ansetzt, wo der Gegner ein bisschen mehr nach hinten weg muss. Also ich finde schon, dass es tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Und deswegen ist es halt cool zu sehen, wenn die Jungs da oben, wenn es ein Chapeau ist, wenn es ein Daniel ist, dass die halt so durchkommen oder diese Rückhand so beherrschen. Das macht schon Mut auf jeden Fall und es ist immer cool, wenn die da oben sind, weil kannst du dir immer was von abgucken. Früher war es dann irgendwie Roger, Wawrinka immer noch, Team. Also das ist immer noch gut, dass es jetzt immer noch Jungs gibt, die jetzt noch nicht so alt sind für die Tour, die so beherrschen oder so spielen können.
Wolli, wie entscheidet man eigentlich als angehender Tennisprofi, ob man oder als junger Spieler, ob man einhändig oder zweihändig wird? Wie war das bei dir oder wie hast du das vor 15 Jahren beobachtet, diese Entwicklung?
Boah, das ist echt richtig schwer zu sagen. Bei mir war es natürlich die Beidhändige, auch wenn mir irgendwie, auch als ich meine Handgelenksverletzung hatte, die Einhändige tatsächlich auch ein bisschen liegen würde. Aber ich glaube, dass kristallisiert sich in den ersten Jahren schon fast heraus, einhändig lernt man vielleicht später. Ich weiß nicht, ob man mit in den jungen Jahren schon einhändig spielen kann, einfach auch aufgrund der Kraft vielleicht. Dann fängst du vielleicht beidhändig an und dann fängst du an, einhändig zu spielen. Das wäre jetzt aber echt nur ein Guess von mir. Deswegen haben wir hier den Experten bei uns sitzen, der vielleicht dazu ein bisschen mehr sagen kann, wie das bei ihm war.
Voll.
Aber
dann gehen wir doch ja vielleicht einfach direkt in die, weil wenn wir nicht jetzt schon angefangen haben damit, wir wollten es eigentlich ein bisschen später thematisieren, aber ich auch, wenn man die Reaktion auf deine Einladung bei uns sieht, ist das auch ein Thema, was ganz viele bei uns beschäftigt. Vielleicht erklärst du einfach mal, wie es bei dir dazu kam, die Einhändige, und warum du dazu stickst, sozusagen bedingungslos, im positiven Sinne.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich beidhändig angefangen habe. Ich habe ja beidhändig gelernt, Tennis zu spielen, und habe dann mit 10 ungefähr umgestellt, also vor 8 Jahren jetzt, habe umgestellt tatsächlich so ein bisschen, gut, du kannst natürlich jetzt, wenn ein 10-Jähriger sagt, ich spiele jetzt einhändig, weil mir meine Beidhändige nicht mehr gefällt, das ist ein bisschen schwierig, aber da hatte ich tatsächlich einen guten Support von Martina Struff, Ich bin relativ früh zu ihr, mit 6, 7 bin ich zu ihr gegangen. Habe dann dort angefangen, weiter zu trainieren und auch mehr zu trainieren. Und habe dann so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie genau der Gedanke aufkam. Nur mir hat meine Beidhändige echt nicht gut getan. Es war nie so natürlich. Es war immer so, okay, Beidhändige jetzt wieder, das ist, muss ich eigentlich so viel trainieren, weil sich das nicht natürlich anfühlt. Ja, irgendwie Technik hat auch nicht gestimmt und es waren so ganz viele Kleinigkeiten. Und dann kam ich von mir aus tatsächlich, da ich gesagt habe, ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Ja, und Martina fand tatsächlich, dass es relativ natürlich aussah. Es sah lockerer aus vom Swing her. Ich konnte viel, viel einfacher Tempo machen, mit weniger als bei der Beidhändigen, mit weniger Effort sozusagen. Ja, und dann haben wir es so angegangen, dass wir ein paar Trainer drüber schauen lassen haben. Das war dann Martina Stroff, mit ihr habe ich es angefangen. Dann bin ich zu Florian Lembke, der in Soest trainiert. Dann hatte ich sozusagen die beiden Coaches, der hat drüber geguckt, hat das ja nicht abgesegnet, aber schon irgendwo ist es trotzdem gut, dass du dann mehrere Meinungen dir einholst. Und genau, so ging es weiter und das war dann die Umstellung.
Richtig cool. Du hast jetzt ja den Prozess beschrieben, das Technische und andere haben noch drüber geguckt, was ja auch richtig wichtig ist, um zu sehen, hat das Potenzial und man vertraut darauf im Training, das ist ja die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja trotzdem die Matches, die man spielt, die Wettkampfpraxis auch in jungen Jahren, auch wenn man sagt, natürlich, das ist nicht alles. Aber wie war da die Transition? Hast du da zuerst dann mehr verloren oder war das total gar kein Thema? Wir kennen ja die Geschichte von Dominic Thiem, wie er umgestellt hat und erstmal ein Jahr alles verloren hat und auch aus den Fördersystemen fast rausgeflogen ist, ne?
Ja, am Anfang war es richtig, richtig tough. Ich meine, du stellst um und es ist einfach, ja, ich meine, das hat man heute noch, wenn man Aufschlag umstellt oder wenn man trotzdem ein bisschen was an der Vorhand umstellt, dass du trotzdem so ein bisschen dieses Gefühl hast, okay, im Match ist es noch nicht so ganz gefestigt, gehe ich vielleicht doch noch zurück auf meine alte Technik, weil es jetzt irgendwie knapp wird, 5-5 im dritten, okay, jetzt serviere ich trotzdem wieder so, wo,
Krass,
wie
ja.
ich mich besser fühle. Und ja, das war tatsächlich am Anfang so. Ich weiß nicht genau, über was für einen Zeitraum genau, aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ich gefühlt in so einem Match dann U12, U11, dass ich 85% Rückhand gespielt habe, weil ich einfach keinen anderen Ball bekommen habe von den Gegnern. Ja, und das war schon spielerisch tough und mental auch. Natürlich hast du dich dann gefragt, okay, war es die richtige Entscheidung? Soll ich es wirklich weitermachen? Wechseln wir wieder zurück? Und genau, wie gesagt, dann trotzdem auch mit den Trainern gesprochen. Und dann war es relativ gut, dass wir gesagt haben, wir sticken dabei. Wir sehen so ein bisschen eher langfristig, dass es langfristig einen guten Input haben könnte. Ja, und jetzt spiele ich immer noch einhändig. Also sind wir bei geblieben.
Wenn man sich über dich Informationen einholt, ist die einhändige Rückhand natürlich auch oft ein Thema und dann gibt es auch unterschiedliche Meinungen darüber. Du hast jetzt ja bewiesen auf dem höchsten Junior-Niveau und schon auch bei Herrenturnieren, du hast in Tunesien dein erstes ITF-Turnier im Herrenbereich gewonnen, stehst knapp über 800 in der Weltrangliste bereits, ohne groß gespielt zu haben. Trotzdem gibt es, obwohl du noch gar nichts zeigen durftest im Herrenbereich, schon jetzt Diskussionen, ob diese einhändige Rückhand dann irgendwann eine Schwäche oder eine Stärke wird und so weiter. Wie gehst du das von deinem Mindset an? Weil ich finde es total toll, dass du dazu stehst und das auch zelebrierst und bis ins kleinste Detail durchziehst. Aber hast du sozusagen jetzt vor dem Schritt im Herrenbereich da Gedanken darüber, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich?
Nö, tatsächlich gar nicht so richtig. Natürlich, wenn es dann, man denkt mehr drüber nach, wenn es vielleicht nicht läuft. Wenn du dir, weiß ich nicht, wenn du dir ein knappes Match verlierst und du spielst dreimal bei Breakball den Return über die Rückhand nicht rein oder irgendwie sowas, dass du dir sagst, okay, ja, vielleicht, wie wäre es so gewesen, wie wäre es so gewesen. Aber tatsächlich jetzt so vor dem Turnier oder in einem Turnier mittlerweile ist es so, dass es einfach, ja, irgendwo dazugehört. Für mich fühlt es sich so an, wie wenn du jetzt sagst, beim Aufschlag irgendwie ziehst den rechten Fuß ran oder nicht oder bleibst du stehen, Das ist halt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich finde, dass es genug Beweise gibt, dass beides geht, auch wenn die Mehrheit auf jeden Fall beidhändig spielt. Trotzdem finde ich, dass es ja gar nicht so in meinen Kopf reinkommt, wie es irgendwie wäre, wenn ich doch dabei geblieben wäre bei der beidhändigen. Deswegen ist es eigentlich entspannt.
Wolli, du hast die Transition damals als beidhändige Rückhand gemacht. Du weißt ja schon, wie tough es sein kann als junger Spieler generell. Wie siehst du die Thematik, mit so einer Technik jetzt den Schritt zu schaffen?
Ja, also ich glaube, dass es total individuell ist und selbst ich als Beidhänder habe mir im Jugendbereich, als ich dann auf die Profitour gegangen bin, dann auch Gedanken gemacht, okay, wie hält mein Spiel stand? Ich glaube, das ist total unabhängig von einzelnen Schlägen und das, was Max gerade gesagt hat, wenn man halt in engen Situationen bestimmte Fehler ein, zweimal mehr gemacht hat, ist es dann auch egal, ob das eine einhändige Rückhand ist oder der Aufschlag, den man verschlagen hat, oder vielleicht die Vorhand, wo ein anderer Spieler vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat. Es ist ganz normal, dass man sich dann über die Qualität dieser Schläge Gedanken macht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er jetzt speziell auch in diesem Jahr, beispielsweise in Augsburg, auch schon gegen Spieler von Top 200 Level gezeigt hat, dass er da absolut kompetitive Matches spielen kann. Ich meine, das war jetzt auf Sand, das ist jetzt vielleicht der Belag, wo die einhändige Rückhand noch am wenigsten auch schon wieder zum Teil angreifbar ist, wenn man da auch über die Höhe arbeiten kann, aber zumindest jetzt nicht rein übers Tempo die einhändige Rückhand, wie man so schön sagt, exposen, also ja, aufzeigen kann. Und deswegen wird es immer ein Zusammenspiel sein aus Selbstvertrauen, Belag und ich würde es jetzt gar nicht so sehr an einem Schlag festmachen, weil es immer viele Komponenten hat, die ein Spiel auszeichnen und ich glaube nicht, dass es jetzt bei ihm an einem Schlag dann am Ende liegen wird oder ausschlaggebend ist, sondern da spielen dann so viele Faktoren halt mit rein, die das Ganze halt auch mindestens genauso stark beeinflussen.
Ja, danke, Wolli, für die Einordnung. Wir werden das natürlich alle verfolgen und ich bin, wie gesagt, ein großer Verfechter und werde jeden Schritt da auch zwar neutral, aber im positiven Sinne feiern, im Sinne der einhändigen Rückhand. Und du hast ja auch schon einiges angedeutet. Wir haben zum Beispiel auch von Jan-Lennart Struffs Mutter Sprachnachrichten bekommen fürs Hintergrundwissen für dieses Interview. Du hast sie ja selbst schon angesprochen. Da kommen wir dann gleich im zweiten Part des Interviews dazu, wenn wir ein bisschen deine Jugendzeit durchgehen und wie man das schafft, weil es interessiert ja auch viele, viele Spieler. Es gibt so viele unterschiedliche Wege. Wir wollen uns aber jetzt nochmal kurz in die Gegenwart oder in die ganz kurzfristige Vergangenheit bewegen. Du hast das Turnier der besten 8 Junioren der Welt
Sorry.
gewonnen in China am vergangenen Wochenende. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hast 1000 Punkte bekommen. Das sind so viele, wie man für einen Junior Grand Slam auch bekommen hätte. Du bist damit auf Platz 2 der Junioren-Weltrangliste vorgerückt. Hast bis auf ein Spiel da alles gewonnen. Hast auch etwas über 20.000 US-Dollar bekommen für den Sieg, was ja auch nochmal ein guter Schwung ist, auch für die Turnierplanung und für dich persönlich. Was mich ein bisschen interessieren würde, ist, wie professionell kannst du auf so ein Turnier ans andere Ende der Welt in Asien reisen, von deinen persönlichen Voraussetzungen her in Kooperation mit dem DTB? Also war ein Bundestrainer dabei mit dir? Hattest du sogar ein Physio dabei? Erzähl mal ein bisschen so die Rahmenbedingungen, bei diesem Turnier für dich persönlich.
Also ich arbeite 1:1 mit Björn Simon zusammen. Wir sind jetzt im Moment in Wiesbaden in der T2 Academy bei Chris Tharau, haben da sozusagen unsere Base aufgeschlagen. Und ja, dann in China war ich mit Björn. Dann als weitere Spielerin war Julia Stusek da, die hat sich auch qualifiziert. Die war mit Mama da. Und genau, wer noch dabei war, war Philipp Petschner, Bundestrainer. Der ist auch mitgekommen. Der ist mit dann, war eigentlich so ein bisschen für Julia mit dabei, hat aber uns beide so ein bisschen mitgenommen, Also hat uns beide so ein bisschen betreut. Ja, war auf jeden Fall mega cool. Aber das war das Team, was da war. Und genau, ich finde, dass wir es eigentlich relativ professionell beziehungsweise sehr, sehr gut und fokussiert angegangen sind. Wir hatten unsere Routinen von Anfang an. Ob es jetzt irgendwie war, keine Ahnung, morgens zum Warm-up-Treffen oder zur gleichen Zeit frühstücken. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ich finde, dass mir das so sehr, sehr hilft, wenn ich eigentlich über so ein Turnier eigentlich die gleiche Planung habe, die gleiche Struktur. Dann ist es so, ja, dass du von Anfang an einfach in so einem anderen Fokus drin bist. Genau, ansonsten Physio hatte ich nicht dabei. Das ist immer so, dass die dort vor Ort relativ gute Physios haben, wo du dann kostenlos hingehen kannst. Jetzt ist es so, dass 8 Jungs, 8 Mädchen da waren. Also es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass du um Spots beim Physio kämpfen musst. Das hat geholfen. Wir hatten trotzdem auch ein sehr, sehr gutes Gym. Die Anlage bzw. das Hotel war direkt auf der Anlage. Das Gym war mega, hatte alles, was du brauchst. Ich arbeite mit Hannes Heider zusammen, als mein Athletiktrainer seit Hannover, also fast seit 5 Jahren, mit dem ich relativ oder sehr, sehr, sehr häufig fast jeden Tag im Austausch bin, welche Pläne gemacht werden, was für ein Programm durchgezogen wird. Und genau, so war so ein bisschen die Planung, die Struktur dann vor Ort.
Das klingt nach sehr professionellen Voraussetzungen. Zeitgleich ist es ja auch vor allem, je weiter man ins Ausland geht oder je anders die Kultur ist, teilweise auch schwer, seine Routinen so durchzusetzen, ja. Also bei mir fängt es auch schon als Journalist schon an, wenn ich irgendwo krass bin, wenn ich nicht die Ernährung durchziehen kann, die ich gerne essen würde, und ich muss nur Texte schreiben und halbwegs gesund sein und nicht noch körperlich auf eurem Niveau arbeiten. Warst du schon mal eigentlich in China? War das das erste Mal? Wie bist du mit der Ernährung klargekommen? Gab es auch Dinge, wo du sagtest, okay, da muss ich mich jetzt anpassen, um meine Routinen durchzuziehen?
Ja, in China war ich tatsächlich noch nie. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, in Japan. Und was ich halt vorher gehört habe, war, dass es halt so unglaublich unterschiedlich ist, was ich tatsächlich bestätigen kann. Allein von den Menschen, von dem Mindset her so ein bisschen. Aber genau, wenn du so ein bisschen auf die chinesische Kultur drauf gehst, auf das Essen, auf die Ernährung, ja, war es tatsächlich so, dass ich die ersten Tage relativ, ja, gesucht habe, so ein bisschen nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen, was passen könnte. Es war trotzdem mega, mega lecker alles. Also natürlich viel Fleisch. Das war gut. Nur am Ende war es dann so, dass ich, glaube ich, die letzten 4, 5 Tage Mittag und Abendessen immer Ramen hatte. Das ist so eine Nudelsuppe. Kannst du dir dort frisch machen lassen. Das ist echt mega, mega lecker. Und kannst dir dann, ja, machst du die Nudelsuppe, machst Sojasauce rein, bisschen Zwiebeln, bisschen, weiß ich nicht, je nachdem, was du haben möchtest an Fleisch. Und ja, das war dann wie so ein bisschen das Ritual, dass du das Mittag und abends gegessen hast. Ja, und so hat sich dann hinten raus natürlich ein bisschen gezogen. Es war dann trotzdem gut, wenn ich dann hier irgendwie das erste Mal war oder gestern. Mama hat gekocht, Nudeln gekocht mit einer Soße, mit Hähnchen. Also es war dann doch noch schön, wenn du wieder was Eigenes hast hier. Aber genau, also so war es dann am Ende raus, dass du eigentlich mit dem gleichen gestickt hast.
Wir hatten es noch gar nicht erwähnt. Die Finals waren in Chengdu. Das ist im Südwesten Chinas. Man kennt den Begriff ja auch, weil da ja auch ein Profi-Turnier ist. Wahrscheinlich konnten die viele dieser Elemente auch von dem Profi-Turnier dann da übertragen. Aber du hast recht, es gibt große Unterschiede. Deswegen schön, dass du es auch mal erklärt hast, weil man muss, Routinen sind ja das eine, aber das dann auch durchzuziehen unter gewissen Umständen, das kennt ihr beide ja, oder das kennt ihr da draußen auch, ist nicht immer leicht, egal auf welchem Niveau, egal in welchem Job man ist. Sportlich hast du im Finale, zumindest wenn man das Ergebnis sieht, kurzen Prozess gemacht, 6-0, 6-2 gegen den Rumänen Alexandescu, Yannick Theodor Alexandescu. Nimm uns doch mal bitte ein bisschen mit. Du hast ja auch, also das ist das gleiche System, wie man das von den ATP Finals kennt, zwei Gruppen, was ja auch schon mal ungewohnt ist, jeder gegen jeden. Da hast du ein Spiel auch verloren, ein Gegner hat aufgegeben. Wie bist du ins Turnier reingekommen und dann vielleicht mal auch Fokus aufs Finale? War es so einfach, wie es sich liest?
Ja, es war tatsächlich insgesamt ein echt cooles Event, weil ich meine, du kennst die Jungs, du spielst das Jahr über die gleichen Turniere, du spielst die Slams, die gleichen Vorbereitungsturniere. Also da ist auf jeden Fall schon so eine engere Freundschaft schon da. Ja, und was ich so mitgenommen habe, auch von dem Mindset von den Jungs, auch von mir selber, dass es alle so ein bisschen mehr ja als Belohnung gesehen haben, dort spielen zu dürfen, für einfach ein gutes Jahr, gut gepunktet. Und das war eher so, ja, es war nicht so wie auf dem Turnier, irgendwie auf dem Slam, du spielst ein Viertel oder ein Halbfinale bei einem Junior Grand Slam und machst dir groß Gedanken über deinen Gegner, irgendwie dann beim Warm-up gehst du ihn so ein bisschen aus dem Weg oder irgendwie sowas. Das war gar nicht da. Selbst vor dem Match saßen wir noch zusammen und haben ein bisschen gequatscht und so. Mhm. Also es war schon so eine etwas entspanntere und coolere Atmosphäre. Ja, dann natürlich, was auch mega ist bei den Finals, ist, dass du viel außenrum machst, neben dem Platz. Natürlich hast du die Gruppenspiele, aber du reist so 4-5 Tage vorher an. Und dann geht's los irgendwie am ersten Abend mit, ihr macht zusammen Dumplings, bemalt Fächer, lernt so ein bisschen diese chinesische Schrift kennen. Am nächsten Tag geht's im Panda Park in Chengdu. Also es sind halt Aktivitäten drumherum, die du dann auch genießen kannst oder auch so ein bisschen abschalten kannst vom Turnier. Und ja, zum Turnier echt gut reingestartet eigentlich. Hab mich relativ wohl gefühlt. Wetter hat nicht immer mitgespielt. Es war so ein Durchschnitt von 15, 16 Grad bewölkt. Zwischendurch Nieselregen, wo du dann ein Match abbrechen musst. Musst dann nur 15, 20 Minuten warten, bis der Hartplatz wieder trocken ist. Also es waren auf jeden Fall nicht die einfachsten Bedingungen. Aber ja, trotzdem gut reingestartet, gut gefühlt. Im ersten Match eigentlich fast in jedem Aufschlagspiel von ihm gut Chancen gehabt. Dann war es am Ende ein 6-3 oder ein 6-4, 7-5. Und ja, trotzdem mega gutes Gefühl gehabt, Ball gut im Schläger gehabt. In der zweiten Runde war es dann gegen noch einen Amerikaner, gegen Jack Kennedy. Da war es dann so, dass wir Indoor spielen mussten, weil es geregnet hat.
Also krass, ihr habt geswitcht.
Genau, ja, wir haben geswitcht. Wir haben Hartplatz Indoors. Das war tatsächlich schon auch eine relativ große Umstellung, weil es sehr, sehr, sehr schnell war. Und ja, kalt und schnell, das war halt eine relativ eklige Kombination, wenn du noch nicht 100% warm bist, noch nicht 100% im Turnier drin bist. Trotzdem finde ich, dass ich gut Lösungen gefunden habe und sehr, sehr gutes Tennis gespielt habe. Und dann war es ja letztes Gruppenspiel gegen den Spanier Andrés Santa Marta. Ja, das war so ein bisschen etwas komisches, ja, ein bisschen komisches Matchup. Es ging darum, Jack Kennedy hat gegen den anderen Amerikaner schon vor uns angefangen, hat den ersten Satz 6-1 gewonnen. Und dann ist halt, wenn er das so weiterspielt, ganz entspannt, dann ist egal, wie ich es spiele, bin ich weiter. Trotzdem natürlich versucht, bei uns in der Bubble zu bleiben, den Fokus zu halten. Wir wollten trotzdem 3-0 aus der Gruppe rausgehen, wollten trotzdem die 3 Siege haben. Und ja, dann war es halt zwischendurch immer so, dass ich dann trotzdem auch im Match so ein bisschen daran gedacht habe, okay, bin ich weiter, wie muss ich genau spielen? Selbst wenn du alles dafür tust, den Fokus zu halten und dich nur aufs Gewinn zu konzentrieren, ist es, wenn du es irgendwann mal auffängst irgendwo von deinen Freunden oder so, ist
das
es trotzdem
das schlimmste
im Kopf
Gefühl,
drin.
Ne? Das kennt auch ist jeder Amateursportler, egal auf welchem Niveau. Ja. Wenn du so ein Gruppen im Tisch, dann spielt man immer so ein Gruppensystem, ist dasselbe. Egal wie sehr man sagt, das ist wie, denke nicht an den lila Elefanten. Ja. Ganz schlimm.
Ja, genau. Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, echt nicht gut gefühlt. Wir mussten zweimal vom Court runter wegen Regen, mussten zweimal 15 Minuten warten, mussten wieder drauf. Okay. Und dann war es halt irgendwie so eine bisschen eklige Stimmung. Ich finde, dass es nicht einfach ist, gegen ihn zu spielen, weil er auf dem Platz sehr, sehr, sehr negativ ist. Und man lässt sich halt leicht von ihm so ein bisschen anstecken. Mhm. Dann bewegen sich die Beine ein bisschen weniger, du stehst nicht mehr richtig zum Ball und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dort zu spielen. Und genau, das ist dann leider so ein bisschen passiert. Ich habe dann trotzdem auch, als ich gemerkt habe, dass es so ein bisschen läuft, 2-3 Mal die Break-Chance nicht genutzt, wo ich ihn breaken hätte können. Returns war einfach so alles ein bisschen später vom Sehen her, vom Splitstep her. Also es war alles so ein bisschen verzögert, ganz komisches Gefühl, dass ich dann trotzdem rausgeguckt habe und gefragt habe, okay, wie sieht's aus? Wie steht's beim Drüben? Bin ich weiter? Also sowas. Und dann kam halt von draußen der Call, ja, dass ich weiter bin, egal wie es eigentlich ausgeht. Und dann habe ich gesagt, halt, habe ich kurz gesprochen und meinte, okay, ich versuche mich trotzdem frei zu schwingen, ich will trotzdem noch alles tun, um hier 3-0, 3-0 rauszugehen nach der Gruppe. Ja, und dann wurde es tatsächlich so ein bisschen besser. Es war immer noch nicht so wie bei den Matches davor oder dann wie im Finale, aber es wurde so ein bisschen besser. Was du dann sagen musst, dann ist dann halt auch einfach bei den besten Juniors ist es dann auch einfach so ein bisschen zu spät, dann, dass das Gefühl erst, weiß ich nicht, zweiter Satz oder sowas kommt. Und ja, dann spielt er es auch nicht schlecht runter. Das muss man ihm auch geben, da ich dann einfach zu spät angefangen, diese Lockerheit wieder in mein Spiel zu bekommen, diese Akzeptanz und versucht, Lösungen zu finden. Das kam dann einfach zu spät. Ja, und dann hatte ich das verloren. 4, 6, 5, 7, glaube ich, irgendwie so.
Wie hieß der
Und
Spanier? Sag's noch mal
5,
den
7, 4,
Namen.
6. Andrés Santa Mata.
Klingt nach einem interessanten Spieler auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht sollten sich unsere Stammhörer den Namen mal merken. Vielleicht geht das irgendwann mal so in die Richtung Bublik Moté. Hat man ja gestern auch wieder viel Spaß gehabt bei den beiden. Genau. Dann hast du die Gruppe überstanden. Wir fokussieren uns mal aufs Finale, um das auch mal einzuordnen. Ich habe den Rumänen mir auch noch mal angeguckt. Der hat zum Beispiel bei einem kleinen Herrenturnier schon in Spanien auch jemanden besiegt, der 300 steht. Also das Niveau ist schon da, um das auch mal für euch da draußen einzuordnen. Und du hast ihn, wie gesagt, 6-0, 6-2 weggemacht, sage ich jetzt mal umgangssprachlich.
Ja, es war ein sehr, sehr, sehr gutes Finale. Trotzdem auch ein guter Bekannter. Er ist nicht so eng wie jetzt die anderen Jungs. Trotzdem ist es so, dass man Kontakt hat. Man schreibt sich oder man redet auch viel neben dem Platz miteinander. Und ja, trotzdem fand ich, dass es im Finale, natürlich, es ist ein Finale. Es ist ein Finale von den Chengdu Finals. Deswegen, du gehst halt mit ein bisschen Nervosität auch rein in so ein Match. Versuchst trotzdem halt, dich auf dich zu fokussieren. Das finde ich, wenn ich irgendwie so ein bisschen diese Anspannung habe, dass das eine Sache ist, die mir sehr, sehr, sehr hilft. Fokussiere mich wenig auf den Gegner, sondern auf meine klare Struktur, auf meine Klarheit in meinem Spiel. Und ja, trotzdem war es ein erstes relativ tightes Spiel, mein erstes Aufschlagspiel. Eine Vorhand aus dem Halbfeld seitlich gespielt, die gefühlt davor im ganzen Turnier nicht einmal kam. Dann, ich glaube, Doublette auch und so im ersten Spiel. Das ist dann immer so ein, ja, tighter Start so ein bisschen, wo du dir dann auch die Gedanken machst. Das zum Glück durchbekommen, das Spiel. Ja, und dann schon gemerkt eigentlich, dass ich bei seinen Aufschlagspielen dran bin. Returns relativ schnell gut connected, gut gelesen. Ja, und dann war es am Ende eigentlich ein entspanntes Runterspielen. Also ich habe meinen Stiefel runtergespielt, ich hab mich auf mich fokussiert, wie gehe ich die nächsten Punkte an, welche Patterns will ich spielen. Und dann, wie gesagt, dann kamen die Beine von ganz alleine, dann kam das Gefühl im Schlag von ganz alleine. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich so, ja, die volle Kontrolle übers Spiel hatte. Ich hab die Geschwindigkeit bestimmt, ich hab die Höhe bestimmt, wie schnell wir spielen. Ja, auch irgendwo den Spin bestimmt. Ich konnte bestimmen, wie viel Vorhände ich spiele am Stück. Also es war alles so ein bisschen, ja, ist alles so ein bisschen aufgegangen, der Plan. Und dann ist es natürlich schön, das gut runterzuspielen.
Letzte Frage dazu. Du hast es ja dieses Jahr schon ein paar Mal gehabt, weil die Aufmerksamkeit bei den Slams natürlich hoch ist. Auch bei den Juniors, wenn man da weit kommt, dass dann schon auch die Agenturen darüber berichten. Dementsprechend war das jetzt ja nichts komplett Neues, aber du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass die Öffentlichkeit diesen Erfolg in diesem Konzept der Top 8 Juniors anders wahrnimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist trotzdem was anderes, wie wenn du dein erstes Future gewinnst. Es ist auch was anderes, wie wenn du ein Halbfinale bei den Slams spielst. Ich finde trotzdem, dass es, ja, dass sie es eigentlich gut machen. Und ja, es ist halt trotzdem noch ein bisschen was anderes. Es ist halt ein anderes Turnier. Bei den Slams ist es natürlich, geht es eher so darum, okay, es ist Wimbledon, es ist French Open, das kennen viele, das kennt eigentlich jeder, der mit Tennis ein bisschen was am Hut hat. Und diese Finals von den Junioren, die sind gar nicht so bekannt, glaube ich, wie so ein Junior Grand Slam. Deswegen ist es dann, ja, sieht man so ein bisschen mehr diese Erklärung dahinter, was es eigentlich bedeutet.
Okay.
Ja, was ich unfassbar interessant fand und wo ich gerne noch einmal nachhaken würde, ist die Atmosphäre, die du beim Turnier beschrieben hast, weil im Profi-Tennis, Leistungssport geht es ja viel um Anspannung, das Ganze, was ein Jahr auch so zehrend macht, nicht nur die Matches und die Zeit auf dem Platz an sich, sondern das Ganze drumherum hat ja einfach was mit dieser Mischung aus ja, guter Vorbereitung, fokussiert sein, aber dann auch entspannen können zu tun. Und deswegen die Frage, nimmst du für dich aus der Atmosphäre, die du jetzt so als ein bisschen mehr als das Turnier als Belohnung wahrnehmen, ein bisschen freundschaftlicher, vielleicht ein bisschen relaxter, nimmst du da für dich irgendwas mit? Oder sagst du, das war jetzt ein Turnier, was so speziell war und du brauchst auch die Verhaltensweisen deiner Konkurrenten dafür, um das so anzunehmen, weil deiner Leistung hat es ja überhaupt nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil, du hast davon gesprochen, wie du viele Situationen gut gelöst hast und sogar im Finale dann dein wahrscheinlich bestes oder komfortabelstes Match gespielt und deswegen kannst du da für dich was mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass es mir extrem geholfen hat, diese Ruhe in meinem Spiel. Es ist immer einfacher zu spielen, wenn du vor allem in so einer Gruppenphase, dass du im Hinterkopf hast, eigentlich, okay, ich starte ins Turnier mit einem Match, ich will das auf jeden Fall gewinnen. Im Hinterkopf ist trotzdem, okay, es ist eine Gruppenphase. Selbst wenn ich das erste Match oder wenn ich ein Match verliere, geht's weiter, ich kann mich immer noch qualifizieren. Und dann ist es mehr so ein bisschen, ja, diese Gelassenheit, die irgendwo dahinter steckt. Bei mir war es dann extrem, finde ich, diese Gelassenheit, als ich meine ersten beiden Siege eingefahren habe, ohne Satzverlust. Da hast du dann schon im Hinterkopf, okay, ich versuch das weiterzuspielen, selbst wenn es vielleicht nicht so klappt, kann ich mich immer noch qualifizieren. Ist eine gute Chance da, dass ich mich qualifiziere. Und ja, ich versuche das jetzt auf jeden Fall nach Monastir mitzunehmen, nach Tunesien für meine letzten beiden Turniere, diese Gelassenheit. Dieses, ja, was mir auch irgendwo was damit zu tun hat oder was mir hilft, ist, wenn du nicht gut in ein Match rein startest, dass du im Hinterkopf hast, dass das Match noch lang sein kann. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen was damit zu tun hat, mit dieser ruhigen Art, mit dieser Gelassenheit. Ja, also wie du gesagt hast, Wolli, also ich nehm's auf jeden Fall mit. Ich versuch's weiter umzusetzen und ja, hoffentlich gelingt's.
Ja, sehr cool, Wolli. Ich würde auch sagen, wenn wir gleich seine Jugendkarriere ein bisschen Revue passieren lassen, du hattest ja auch direkteren Kontakt auch zu der Mama von Struffi und so weiter, kannst du gleich mal auch diesen Fragenkomplex übernehmen und deinen Input auch reingeben. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen wie ein Schlussstrich unter die Jugendkarriere, unter die sehr erfolgreiche Juniorenkarriere. Und was am meisten an Fragen reinkam, also eine Hörerin-Frage von Petra haben wir schon auch beantwortet, zur einhändigen Rückhand, wie es dazu kam. Und ich fasse mal den größten Fragenkomplex zusammen, ist, wieso du dich bewusst dazu entschieden hast, die Juniorenkarriere so durchzuziehen bis zum Ende im Vergleich natürlich zu Justin, zu Thiago, die den Weg gegangen sind, schon Herren zu spielen, aber auch zum Beispiel McDonald, der sich ja genauso entschieden hat wie du. Also da sind die meisten Fragen reingekommen, was da die Beweggründe waren und was oft gefragt wurde, auch ob du dir mehr Zeit geben wolltest aufgrund der technischen Feinheiten etc.
Ja, ich denke, dass es kein richtig oder falsch gibt, finde ich, glaube ich, sollte man erstmal sagen. Mhm. Wie bei der Einhändigen, es gibt genug Beispiele auf beiden Seiten, wie du erfolgreich wirst. Wenn du jetzt mein Alter +1, -1 nimmst, ist es Justin, der sehr, sehr, sehr früh aufgehört hat mit den Junioren. Ich finde, der hat, ja, wir haben noch unsere ersten Juniorenturniere miteinander gespielt. Das weiß ich noch, da habe ich dann noch Junioren gespielt oder bin noch so echt frisch bei den Junioren gewesen. Da hatte er schon sein erstes Future gespielt. Also der ist sehr, sehr, sehr früh geswitcht. Auf der anderen Seite hast du Nikolaj Butkov-Kjær, Norweger. Der steht jetzt gerade 100, 120, 110. Der spielt Tennis Europe U14, der spielt Tennis Europe U16. Der spielt seine komplette Juniorenkarriere durch, um dann halt diesen Schritt in den Herrentennis zu bekommen. Also ich finde, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Ich finde, dass es ja, auf beide Arten möglich ist. Wir hatten uns tatsächlich, oder unser Grund war es, die Juniorenkarriere weiterzuführen oder jetzt auch mein letztes Juniorenjahr zu spielen, war, dass du, wenn du Top 10 abschließt, Junioren, dass du 8 Challenger Wildcards Main Draw bekommst, für das upcoming Jahr. Davor war es, dass wenn du Top 100 abschließt, dass du Junior Reserved Spots in Futures bekommst. Das heißt, Future haben ja 2 bis 3, meistens 3 Spots für Junioren, die Junioren melden können. Und dann werden die 3 höchst gerankten Juniorenspieler ins Hauptfeld von einem Future mit reingenommen. Und genau, also ich finde, dass das ein mega, mega Effort ist, dass es eine mega Unterstützung ist von der ITF in Kooperation mit der ATP dann für die Challenger Tour. Und das war unser Grund halt so ein bisschen, warum wir die Juniorenkarriere ja zu Ende spielen eigentlich, warum wir es mitnehmen. Und ja, ich finde trotzdem, dass es sich gelohnt hat für das Jahr, was ich dieses Jahr eigentlich gespielt habe, dass es ein mega gutes Jahr war, auch wenn ich glaube, jetzt am Ende, wenn es hochkam, 8 Juniorenturniere gespielt habe. Genau, lag trotzdem. Ich glaube, jetzt mit den beiden am Ende bin ich so bei 22, 23 Turnieren im Jahr. Also eigentlich genau, wir hatten es mal so ein bisschen nachgeguckt, genau da, was die guten Jungs machen oder genauso die Turnieranzahl, wie die meisten spielen. Und trotzdem auch viel Wert dieses Jahr auf Training gelegt, auf meine Entwicklung. Mit Björn habe ich jemanden an meiner Seite, der sehr, sehr viel Wert auf Entwicklung legt und sagt, ja, das Ranking ist dann, natürlich sollst du die Ziele setzen, die sind absolut wichtig. Trotzdem ist es so, dass das Ranking so ein bisschen dein Level widerspiegelt. Also das Ranking lügt nicht. Und wenn du dich halt mehr auf die Entwicklung fokussierst, kommt das Ranking so ein bisschen von ganz alleine. Wenn du das Level hast, dann hast du das Level. Und genau, so diese Schiene sind wir dieses Jahr eigentlich so ein bisschen gefahren.
Wolli, diese, also vielen Dank, da waren jetzt ja viele Facetten drin, an die man vielleicht nicht so, zuerst so denkt. Die bekannteste Facette ist diese 8 Wildcards, die man jetzt bekommt für 2026. Wolli, du erlebst es ja seit Jahren, dass dann junge Junioren auf die Challenger Tour kommen mit diesen Wildcards. Wie bewertest du diese Sache?
Ja, erstmal positiv. Ich glaube, es ist gut, dass es da jetzt neue Anreize gibt, wirklich das Juniorenjahr auch in den vorderen Ranglistenpositionen abzuschließen. Das gab es zu meiner Zeit ja leider noch nicht, aber ich habe trotzdem auch das letzte Jahr Juniors komplett gespielt, auch aus zeitlichen Gründen, weil ich halt noch zur Schule gegangen bin und mich dann quasi für eine Tour entscheiden musste. Trotzdem bin ich erstmal ein großer Fan davon, weil ich finde es super, wenn man sich in dem Alter speziell mit den Besten der Welt auf ja den professionellsten und größten Turnieren, die es in dem Bereich gibt, kontinuierlich messen kann, auch über Monate hinweg. Max hat gegen viele Spieler der Top-Junioren mehrmals gespielt dieses Jahr. Das heißt, es gibt dir auch nicht nur einmal, sondern vielleicht mehrmals die Chance zu sehen, wo man steht, auf unterschiedlichen Belägen gegen die Jungs zu spielen, bei unterschiedlichen Bedingungen, und dass man da dann halt am Ende dann noch ja mit Wildcards und einer guten Position, die ja dann quasi auch eine gute ATP-Weltranglistenposition auch simuliert, weil wenn man sagt, du kannst 8 Turniere im Hauptfeld starten, das suggeriert ja quasi, dass du ja bei einem Drittel deiner Turniere des Jahres, sagen wir mal, unter 250 im Schnitt stehst, und das ist, glaube ich, eine super Ausgangslage, vielleicht sogar besser, als wenn du für alle Turniere 350 oder 400 stehst, weil du ja ein paar Mal Hauptfeld spielen kannst und vielleicht mit deinem regulären Ranking von 800 ein paar Mal, wenn du es geschickt auswählst, auch in die Quali reinkommst vom Challenger. Und deswegen nimmt sich das nicht viel. Zudem kommen dann halt Entwicklungen, wie dass alle Leute noch länger spielen, länger gesund bleiben. Das heißt, das eine Jahr oder die anderthalb Jahre, die du vielleicht noch Juniors spielst, laufen dir hinten raus nicht weg. Und wenn du früh auf die Profitour gehst, und jetzt hat es Justin natürlich schon geschafft, einen Herren-Grand Slam zu spielen, aber für mich war es eine extreme Motivation, mal vor Ort zu sein, die Grand Slams zu spielen. Die Erfahrungen, die man da mitnehmen kann, speziell in der zweiten Woche, wo die Junioren spielen, man sieht, die Anlage wird halt immer leerer, weil es natürlich Richtung Endspiele geht, man ist sehr nah dran an den Profis, man hat eigentlich das Gefühl, schon Teil dieser Slams zu sein, und all diese Erfahrungen, die man halt auf dem Court und daneben sammeln kann, sind, finde ich, unglaublich wertvoll, speziell wenn man die Zeit dann auch erfolgreich gestalten kann und dann auch noch viele Matches gewinnt, nimmt man da aufs Jahr gesehen für meinen Geschmack im Schnitt wahrscheinlich einen Tick mehr mit, als wenn man schon auf die Profitour geht, aber wenn man es da natürlich sensationell macht und wirklich sehr, sehr erfolgreich spielt, kann das auch ein Weg sein, aber ich sag mal, im Durchschnitt bin ich eigentlich schon ein Fan davon, auch die Juniors aus den genannten Gründen zu Ende zu spielen.
Wally gibt ja hier im Podcast oft die Richtung vor, und mit seiner Aussage hat er jetzt auch ein bisschen diesen Interviewverlauf beeinflusst. Dann machen wir das doch jetzt mal, gerade weil es thematisch gut passt, und gehen auf die beiden Junior Slams dieses Jahr ein. Du hast bereits 24 die Junior Slams spielen dürfen aufgrund deiner Erfolge und Ranking-Position. Dieses Jahr natürlich dann bekannter geworden aufgrund des Finals in Paris und des Halbfinals in Wimbledon. Aber um mal auf das einzugehen, was Wally gerade gesagt hat, fernab der geilen Resultate, wenn ich dich jetzt frage, was ist das Erste, was dir in den Kopf schießt aus den zweiten Wochen der Slam-Wochen, was du beobachtet hast von Profis, was du mitnehmen konntest, oder ein Aha-Moment oder ein Wow-Moment, irgendwas, wo du sagst, oh mein Gott, ich bin jetzt hier, das ist Wimbledon, das ist French Open.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, was tatsächlich ein sehr, sehr cooles Gefühl war es in Wimbledon, in der Warm-Up-Area, als dann Djokovic mit seinem Team kam. Der war dann links von dir, hat sein Warm-Up gemacht mit seinen 6, 7 Jungs dort. Und als dann Sinner kam und sich rechts sozusagen ein bisschen weiter weggestellt hat mit seinem Team, mit seinen 6, 7 Jungs, und einfach dieses zu sehen, okay, wir haben trotzdem Sinner, auch der im Moment beste Spieler wahrscheinlich. Wir haben Djokovic, den 80% der Leute als den GOAT sehen, wie die einfach diesen Fokus schon von Anfang an haben, egal was die machen. Also wenn es jetzt ist, mit dem Ball hochhalten, oder wenn es ist, sich einfach nur zu unterhalten mit ihrem Team, dass da dieser Fokus einfach so hoch ist auf die Sache, die sie machen. Und wenn es dann halt so langsam in die Trainingseinheit oder zum Match geht, ist es dann trotzdem so, dass dann nochmal ein Hebel kommt und einfach, wo du denkst, okay, Alter, krank, also das kannst du ja alles erlauben, aber da darf jetzt kein Ball irgendwie reinrollen, oder du darfst jetzt nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, einen dummen Blick hinwerfen, oder weil es einfach so aussieht, wie dass dieses ganze Team so bei der Sache ist. Und ja, ich glaube, das ist das, was halt so viele als Aura beschreiben, dass einfach der kommt rein, und es ist einfach so, jeder weiß, dass er da ist. Tatsächlich, was unglaublich war letztes Jahr French Open, da in der Restaurant-Area, wo Junioren auch rein dürfen. Das ist unter Simon Mathieu, glaube ich. Ist es, oder unter?
Es gibt einen.
Unter den, genau, es gibt Philippe Chatré.
Genau, unter Susan dem Center Court Lenn. Ist so ein, links unter dem Center Court ist ein Players Restaurant.
Genau, das ist es, sorry, nicht Simon Mathieu.
Genau, dann ist das unter dem Center Court.
Genau. Und es war tatsächlich Regenunterbrechung, bei den Junioren, dann halt auch bei den Außenplätzen. Und es war so unfassbar laut, das Restaurant war so voll, es wurde gelacht, es wurde geredet, es wurde gegessen, es war so viele standen, weil es keine Plätze mehr gab. Und dann war es halt eine Lautstärke drin, weil halt alle in dieses Restaurant reingegangen sind. Und dann kommt Djokovic mit seinem Team rein und es ist absolute Stille. Keiner sagt mehr was. Jeder guckt hin, wie er reinkommt, wo er hingeht. Und das war so ein Moment, wo du sagst, okay, ist schon so ein bisschen, da hast schon diese Aura gespürt. Also das ist, glaube ich nicht, dass das passiert, wenn irgendein anderer reinkommt. Und das war auf jeden Fall so ein Moment, den ich erstmal nicht vergessen werde.
Wolli, spürst du die Aura bei Max mittlerweile? Hat sich da was übertragen?
Ja, leichter Windzug ist hier durch den Laptop gekommen. Die merke ich auf jeden Fall. Nee, aber mega interessant, krasse Situation. Kann ich mir total vorstellen.
Wolli, geh doch mal aus deiner Perspektive, wenn wir jetzt bei den Junioren-Slams sind, gehen wir doch mal auf das French Open-Finale in Paris ein, glaube ich. Das war das Jahreshighlight auch von der deutschen Aufmerksamkeit. Übernimm du das doch mal gerne auch, weil es ein deutsch-deutsches Duell ist. Deine Gedanken, deine Fragen an Max einfach pushen.
Ja, ist natürlich eine unfassbar spezielle Situation, vor allem wenn man gegen jemanden spielt, den man so gut kennt, auch im Juniorenbereich. Wenn man gleich alt ist, dann kennt man sich zwangsläufig schon über die Jahre hinweg und verbringt sehr viel Zeit miteinander und reist, auch wenn man zu den Grand Slams geht, schon so ein bisschen als Team an, ja, deutsche Mannschaft und als Einheit. Und deswegen spitzt sich ja die Situation dann auch im Turnierverlauf so ein bisschen zu. Ich glaube, vor dem Turnier hätte man das jetzt nicht direkt ja als Ziel ausgegeben, wenn man die Auslosung betrachtet und dann sagt, ja, der eine ist oben in der Hälfte, der andere unten, dann treffen wir uns im Finale. Das nimmt ja so eine Dynamik dann im Laufe der Woche an. Und deswegen ja, kommt dann noch das Mediale hinzu, speziell in den ein, zwei Tagen vorher. Und dass es ein sehr besonderes Match ist, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Punkte, die du dazu sagen willst, was ja, dir davon im Gedächtnis geblieben ist, auch unabhängig vom Ergebnis, was du vielleicht besonders gut fandest, wie ihr die Situation gelöst habt davor oder danach. Vielleicht gibt es noch was, was du neben den Sachen, die alle schon wissen, noch dazu loswerden möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass wir, wie du schon gesagt hast, also man reist als Mannschaft so ein bisschen hin. Man reist als DTB hin. Natürlich hatte ich auch Björn dabei bei den French Open. Dann hatte Nils Luka dabei. Das ist sein Trainer aus Good to Great. Nils trainiert ja bei Good to Great in Schweden. Und dann war halt Petsche dabei als Bundestrainer für uns alle, so ein bisschen für Jamie, für Nils, für mich. Dann auch ein bisschen über die Mädchen geguckt, Mädchen supported. Also das ist halt wie so ein, ja, wie du schon gesagt hast, wie so ein Bündnis, wie so eine Einheit, wie so eine Mannschaft. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass du anfängst und du machst eigentlich alles zusammen. Also du, außer der eine spielt jetzt erste und der andere fünfte Runde, haben wir uns eigentlich immer eingespielt, wenn wir konnten. Selbst wenn es zwei, drei Runden auseinander waren und der eine spielt dritte Runde um 1:30 Uhr und der andere spielt um 10 Uhr morgens, haben wir uns eingespielt, zusammen hingefahren, unser Warm-up zusammen gemacht, zusammen Mittag gegessen. Dann hatten wir, wie ich schon vorher gesagt habe, mit Ritualen, hatten wir uns morgens, jedes Mal waren wir eigentlich mit die Ersten auf der Anlage, sind unten ins Restaurant, haben uns einen Kaffee getrunken zu vier, zu fünft. Also das ist alles gleich geblieben. Und ja, haben uns vor dem Finale zusammen eingeschlagen. Ich glaube, das kann man auch sagen. Was vielleicht nicht so viele wussten. Aber genau, haben halt einfach diese Rituale beibehalten, weil wir uns halt auch einfach als Menschen so unfassbar gut verstehen. Nils ist einer meiner besten Kumpels. Und dann ist es natürlich schön, dass du diesen Erfolg vor dem Finale zusammen feiern kannst. Es fiel mir aber tatsächlich auch relativ, nicht leicht, aber es ging relativ gut nach dem Finale zusammen weiter zu feiern und zusammen so ein bisschen diesen Moment zu enjoyen. Ich finde, da ist Nils auch trotzdem absolut keiner, wo du sagst, den merkt man jetzt an, der ist viel stolzer irgendwie, dass er es gewonnen hat. Ich meine, wir haben uns trotzdem direkt, wir haben nach dem Finale sind wir zusammen runter vom Platz, haben zusammen Dopingkontrolle gemacht. Ich war bei seinem Pressetermin dabei, er war bei meinem Pressetermin dabei. Also es wurde halt alles zusammen. Und ich glaube, das ist einfach dieses Schöne, was du hast, auch wenn du so einen Erfolg irgendwo, wenn du es jetzt nur den Weg bis zum Finale siehst, dass du den einfach zusammen feiern kannst. Und ich sag's immer lieber, ich hab's lieber, dass ich gegen Nils im Finale verloren habe, anstatt gegen irgendeinen anderen, weil du dann einfach diesen Erfolg hast. Natürlich ist Tennis eine Einzelsportart und natürlich bin ich trotzdem auch glücklich und stolz darüber, was es für eine Woche war. Nur trotzdem ist es auf der anderen Seite auch, enjoyst du und bist du stolz auch irgendwo auf Deutschland so ein bisschen, dass du diesen Erfolg zusammen hattest, dieses deutsche Finale, dieses historische deutsche Finale. Und das hat es dann so ein bisschen einfacher gemacht, abzuhaken und dann trotzdem noch direkt nach der Zeremonie und alles, dann waren wir abends zusammen essen, das einfach abzuhaken und diesen Moment dann einfach zu enjoyen. Das war schon schön.
Ich finde, was man bei dir voll merkt, Max, auch vorhin, als du über die Junior Finals gesprochen hast, ist, dass es dir sehr wichtig ist, der Umgang mit deinen Gleichaltrigen. Und das, du hast ja auch gesagt, dass ihr euch gut verstandet, jetzt auch bei den Finals und dass ihr euch lange kennt. Jetzt hast du was sehr, sehr Schönes gesagt über deinen Finalgegner bei den French Open, was, glaube ich, nicht jeder so gesagt hätte. Und es ist ja auch total schwer als Einzelsportler, wenn man ein Slam-Finale verliert, dann trotzdem da so als Team weiter zu agieren, das ist voll schön. Ist das etwas, was du vorhast, deine komplette Tenniskarriere auch so durchzuziehen? Also zum Beispiel Eva Lys hat das auch öffentlich und auch privat schon das eine oder andere Mal gesagt, dass ihr der Umgang mit den Spielerinnen sehr, sehr wichtig ist. Das sieht man, glaube ich, auch nicht nur auf Social Media, sondern wenn man sich auf Turnieren mit ihr beschäftigt, dass sie da ja wirklich auch Freundinnen gefunden hat. Das geht natürlich nicht immer wegen der Konkurrenz, aber ist das etwas, was dir bewusst wichtig ist oder was du dir bewusst vorgenommen hast? Weil die ATP-Tour kann ja auch durchaus mal einsam sein, nicht nur wegen den Leuten, sondern allein schon wegen dem Reisen.
Ja, absolut. Ich finde, dass ich von Natur aus jemand bin, der eigentlich erstmal sehr, sehr positiv mit jedem ist. Ich finde trotzdem, dass ich jetzt auch schon mit den ganz, ganz, also mit den wenigen Challengern, die ich gespielt habe, gute Kontakte geknüpft habe. Verstehe mich echt mit ein paar Jungs echt gut. Ja, und ich meine, natürlich ist es mega wichtig. Ich finde, dass es auch im Finale dann war, selbst halt im Match. Man sagt dann immer, okay, Freunde im Match werden ausgeblendet. Aber selbst im Finale war es dann so, wenn einer von uns mal ein bisschen glücklich wurde oder ein bisschen viel Glück hatte, dass dann rübergeschaut wird, ein bisschen mehr gelacht wird. Wenn ein mega geiler Punkt war, wir uns beide angucken, meinten echt, echt bravo, Junge, gut, gut gespielt, geil gespielt. Was du dann wahrscheinlich nicht hast, wenn ich in Wimbledon im Halbfinale gegen Ivanov spiele. Also das ist dann halt nochmal was anderes. Und ja, ich finde, dass es trotzdem auch irgendwo normal ist, dass du dieses im Match alles dafür tust zu gewinnen. Ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn deine Match-Persönlichkeit sehr, sehr, sehr abweichend ist von deinem menschlichen, von deinem privaten Verhalten. Das finde ich dann tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Da gibt's auch ein paar Beispiele auf der ITF-Tour, wo du sagst, hey, eigentlich neben dem Platz ist der echt nett, wir verstehen uns echt gut, aber du weißt ganz genau, wenn es auf den Platz geht und bei, weiß ich nicht, 5-5 im Dritten ist da ein schlechter Call vom Schiri und du kannst alles wetten, dass der dir den nicht gibt oder dass der dir sagt, so ja, kann ich nichts für. Und dann ist es halt so ein bisschen schwierig oder dir, wo du weißt, im Match, wenn es knapp wird, streckt er dir die Faust ins Gesicht, einfach nur um dich zu reizen. Das finde ich dann halt immer so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da ist jeder anders. Ich meine, es ist das Tennis, es ist, wie viele sagen, der Zirkus so ein bisschen, der Tenniszirkus. Und das finde ich, muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ja, trotzdem, wie du gesagt hast, ich finde es auf jeden Fall wichtig, einfach auch dieses auf den Turnieren dieses menschliche nicht zu verlieren.
Und ich finde, das spürt man hier in dem Interview sofort. Also es ist ja mein erster jetzt kommunikativer Kontakt zu dir, deswegen wollte ich das auch nochmal herausarbeiten. Wohl wissend, dass das im Profibereich nicht immer so einfach ist und es für dich auch Herausforderungen geben wird, genau mit den Sachen, die du die du beschrieben hast. Woddy, ich stelle noch eine Hörerfrage von unseren Patreons und dann würde ich sagen, begeben wir uns nochmal ganz kurz auf die Jugendreise, die du dann übernimmst. Ihr wisst das ja da draußen, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr eigene Fragen einreichen. Ab dem 2-Euro-Pledge, ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr eine kurze Extra-Einheit in den Folgen von Wally und mir jeweils. Danke für eure Unterstützung. Und der Unterstützer Christian hat an dich, Max, gefragt. Das passt, glaube ich, jetzt ganz gut zum Ende der French Open-Sektion. Lieber Max, mit Justin, Diego, Nils und dir befinden sich gerade 4 junge Tennisspieler des DTB auf dem möglichen Weg in die Weltspitze. Ganz klar ist, dass auf diesem Weg Kleinigkeiten entscheiden. Gibt es eine Überzeugung in dir, dass du gewisse Kleinigkeiten besser machst als die anderen 3? Und wenn ja, welche?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ja, also ich finde tatsächlich, was man erstmal sagen kann, zwischen uns ist trotzdem enger Kontakt. Ob es jetzt mit Diego, mit Nils oder mit Nils durchs French Open Finale ist, ob es jetzt durch Justin, mit dem ich Tennis Europe und ITF zusammengespielt habe. Also das entsteht sehr, sehr, sehr enger Kontakt. Ich finde, das ist auch trotzdem wichtig. Und das macht dann auch einfach so ein bisschen Spaß, wenn du, ja, natürlich, wie schon gesagt, Tennis ist ein Einzelsportart, jeder denkt an sich, aber wenn du so ein bisschen merkst, dass du zusammen so ein bisschen hochkommst, dass du zusammen so ein paar Erfolge hast, das finde ich halt, macht auch Spaß. Ich finde trotzdem, dass man es auch als Motivation sehen kann. Es sollte auch trotzdem Ansporn sein. Natürlich sind es sehr, sehr gute Jungs von dir. Auf der anderen Seite sagst du auch, okay, ich will jetzt auch die Ranking-Spots machen oder ich will jetzt auch so schnell wie möglich hochkommen. Also es ist halt so ein bisschen, ja, der Wettbewerb, der ganz normal in der Tennisszene ist. Ja, ich glaube, dass wir alle unterschiedliche Wege gehen, auch wenn sie sehr, sehr eng aneinander liegen. Wenn du jetzt grob unterteilst, Justin, Diego sind sehr, sehr, sehr früh in die Herren. Nils und ich spielen unsere Juniors zu Ende. Das sind natürlich dann zwei Paarungen bzw. zwei Wege, die du gehen kannst. Trotzdem kannst du sagen, dann die andere Hälfte ist, Justin wurde die meiste Zeit von seinem Papa trainiert, von Horst. Diego wurde die meiste Zeit oder immer noch von seinem Papa trainiert. Nils Papa, natürlich hat er Tennis gespielt, aber ist nicht sein Trainer. Nils ist in Schweden, ich war in IMG. Also es sind trotzdem alles unterschiedliche Wege. Und dann finde ich es halt schwierig zu sagen, der eine macht das besser oder der andere das, weil es halt alles ja unterschiedliche Wege sind, aber sie alle zum Erfolg führen können. Und deswegen finde ich jetzt, gibt es für mich, vielleicht sehen die anderen es auch anders, aber für mich gibt es jetzt keine Sache, die der eine viel besser macht als der andere. Auch jetzt persönlich gesehen oder vom Tennis her, der eine steht vielleicht 3-4 Stunden mehr auf dem Platz als der andere, auch einfach, weil das als Mensch oder einfach, weil sein Spiel das braucht. Der eine braucht mehr Wiederholungen, der andere braucht mehr Aufschlag plus 1, dann ein anderer braucht mehr, okay, ich muss einfach dieses Gefühl im Schläger haben, wenn ich den Surf und Volley spiele. Also es sind alles verschiedene Ansätze, alles verschiedene Game-Styles. Und ich finde, das macht es auch irgendwo cool, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Spiel hat, seinen eigenen Weg geht. Und ja, hoffentlich, trotzdem wünsche ich uns allen, dass wir irgendwann oben ankommen und ja, eine sehr erfolgreiche Tenniskarriere haben.
Ja, sehr, sehr gut und diplomatisch auch geantwortet auf eine wirklich auch schwierige Frage. Ich fand super, wie du die Unterschiede natürlich auch in den Wegen und auch irgendwo glücklicherweise in den Charakteren rausgearbeitet hast. Man kann jetzt eigentlich noch weitergehen und sagen, man hat auch einen Linkshänder dabei, einen, der einhändig Rückhand spielt, der nächste beidhändig Rückhand spielt. Geht jetzt auch nicht darum, Namen zu nennen oder auszuschließen, aber Jamie McKenzie wollte ich eigentlich auch noch mal erwähnt haben, in dem Kreis jetzt hier im Podcast bei uns noch nicht ganz so präsent war, aber den ich auch noch in diese Gruppe mit reinnehmen würde, der da auch nochmal einen eigenen Touch mit reinbringt und auf seine Spielart besonders ist. und das, ja, diese Fünfergruppe dann vielleicht dann doch komplettiert. Und ja, ich glaube, da kann sich Tennis Deutschland aufgrund all dieser Facetten einfach extrem darauf freuen, das zu verfolgen die nächsten Jahre. Und dafür sind wir ja auch da, um hier solche Sachen dann auch individuell rauszuarbeiten und ein bisschen für die Tennisfans darzustellen.
Christian hatte auch noch an dich anschließend gefragt, du hast es gerade schon beantwortet. Anschlussfrage an Wolli. Falls es passt, was haben die vier Jungs gemeinsam? Was unterscheidet die vier Jungs? Aber ich glaube, du hast es ganz gut beantwortet und dass man da auch ja eher das große Ganze sehen sollte. Aber Max, was ich in deiner Antwort am interessantesten fand, du hast ja herausgearbeitet, jeder hat so ein bisschen das, auf was er achten muss, tennistechnisch, was ihm gut tut. Was tut dir denn trainingstechnisch am besten, wenn du auf der Suche bist nach deinem Gefühl oder nach deinem besten Tennis? Was weißt du bereits mit 18, auf was du Wert legen musst, um das zu erreichen?
Ja, ich bin eigentlich immer ein Fan davon. Also wenn du jetzt einfach nur nach Stundenanzahl gehst oder nach Länge, bin ich immer ein Fan davon, eine längere Einheit anstatt zwei etwas kürzere. Ich finde, das gilt auf jeden Fall schon mal. Dann ist es trotzdem so, dass du eigentlich am Ende auf die gleichen Stundenzahl kommst. Du fängst trotzdem morgens mit deinem Warm-up an, hast dann trotzdem dein Tennis, und wenn es dann irgendwie ist, einmal 3,5 Stunden anstatt zweimal anderthalb oder zweimal zwei, das ist dann halt, für mich ist es entspannter, weil wir von Anfang an so ein bisschen, ja, trainiert haben, ohne auf die Uhr zu gucken, sondern wirklich unsere Sachen zu machen. Mein Trainer hatte Sachen, Björn hatte Sachen, die er abarbeiten will. Wenn im Training was aufkommt, ich meine, das kennt ihr oder das kennst du auch, dann ist es trotzdem so, dass du dann da nochmal reingehst und da nochmal reingehst und das fühlt sich noch nicht ganz. Was denkst du dazu? Dass wir trotzdem natürlich das auch berücksichtigt hatten, aber dass sobald, ja, das war, wann war das? Das war vor 2 Jahren ungefähr das erste Mal, dass ich so angefangen habe, so ein bisschen zu trainieren, zu sagen, wir gucken nicht auf die Zeit, wir planen natürlich was ein, gucken nicht auf die Zeit, machen unsere Dinge, und sobald wir so ein bisschen merken, dass der Fokus komplett verloren geht, dass ich nicht mehr bei der Sache bin, stoppen wir es und gucken, ob es im Nachmittag nochmal besser wird. Wenn nicht, dann ist es okay. Aber dann haben wir trotzdem diese 1,5 Stunden, 2 Stunden vollen Fokus gehabt. Und ich finde, dass das immer trotzdem mehr bringt, als wenn du dir von vornherein sagst, okay, wir trainieren zweimal 2 Stunden. Und natürlich soll es am Ende dazu hingehen, dass du sagst, wir trainieren jetzt einmal 4 Stunden oder zweimal zwei und wir halten den Fokus über diese 4 Stunden so hoch wie möglich. Trotzdem finde ich, dass es wichtiger ist, diesen 110% Fokus in der Trainingseinheit zu haben. Und wenn es nur über 2 Stunden ist es wichtiger, diese 2 Stunden mit 110% Fokus anzugehen, anstatt 4 Stunden, und du merkst, zwischendurch driftet der Fokus mal weg bei der Übung, da bin ich nicht voll da, da bin ich nicht voll da, dann Punkte gehen wieder sehr gut. Und das ist so ein bisschen, was mir zum Beispiel extrem hilft, was ich auch finde, was meinem Spiel sehr geholfen hat. Trotzdem bin ich nicht jemand, der viele Wiederholungen braucht, sondern ich muss es einmal sehr gut erklärt bekommen und dann muss ich selber so ein bisschen spüren. Wenn es jetzt ist, ein hoher Rückhandslice, Kurzcross weglegen, den so ein bisschen legen, dann ist es so, natürlich erklärt Björn mir das Taktische beziehungsweise das Technische. Trotzdem bin ich jemand, der es dann spüren muss. Und wenn Björn sagt, okay, lass mal als kleinen Tipp deinen kleinen Finger locker beim Rückhandslice, dass der ein bisschen mehr Länge bekommt, ist es trotzdem was ich spüren muss, dass es mir wirklich gut tut oder dass es mir hilft. Da bin ich aber tatsächlich sehr, sehr, sehr happy mit Björn, weil er mich mittlerweile so gut kennt, dass er das weiß, und das schon sehr die Wortwahl auf mich sozusagen runterbricht.
Ja, dieses, was du jetzt erklärt hast, klingt auf jeden Fall auch, dass man ein gewisses Level an Talent haben muss, um das auch so umzusetzen. Aber ich glaube, es ist für jeden Tennisspieler und für jeden Sportbegeisterten sehr interessant gewesen, das mal Max von dir so zu hören. Vor allem in dem Alterssegment, in dem du bist, da entwickelt man sich ja auch noch weiter und du wirst vielleicht in ein paar Jahren das schon wieder anders denken oder gefeintuned haben. so wie jeder gute Spieler, der sich immer weiterentwickelt und weiterentwickeln muss. In diesem letzten Drittel unseres Podcasts wollen wir noch ein bisschen auf deine vergangenen Jahre blicken, von der Anfangszeit bis hin zum Wechsel nach Hannover und auf die IMG-Akademie. Und Wolli hat sich da ja im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht, hatte mit der Mama von Jan-Lennart Struff Kontakt gehabt, die eine super Tennistrainerin ist, hauptberuflich. Und deswegen übergebe ich.
Ja, ich weiß gar nicht, Yannick, ob du das auf dem Schirm hattest, aber im Vorfeld dieser Folge habe ich mich dann nochmal an eine Situation erinnert, die vor ein, zwei Jahren vorgekommen ist. Das war bei einem Ligaspiel in der zweiten Bundesliga beim TC Iserlohn. Da hat Max gespielt im gegnerischen Team und ich habe damals für Berlin gespielt und bei dem Spiel habe ich Martina Struff auch gesehen. Die hat nämlich Max Match geschaut und im Vorfeld dieser Folge ist mir dann die Situation nochmal eingefallen und dann habe ich über Struffi dann einfach nochmal nachgefragt, ob ihr mir nochmal ein, zwei Infos darüber geben kann. Schöne Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle auch an dich, Max von Struffi, nochmal. Und er hat mir dann natürlich was weitergeleitet von Martina, die ja eine prägende Figur in deiner Jugend war. Du hast es zu Beginn des Interviews schon angedeutet, dass du sehr früh in ihre Obhut gekommen bist. Und wenn ich jetzt an meine Karriere so ein bisschen zurückdenke, an die ersten Jahre, bis ich 14, 15 und dann auch 18 war, wie prägend und wie dankbar ich dann auch für mein Umfeld in der Zeit war und auch immer noch bin. Deswegen vielleicht kannst du noch mal ein bisschen herausstellen, wie die Beziehung zu ihr war und ist und wie dann auch die Station, die du danach durchlaufen hast mit Hannover und danach auch Amerika, was das für dich für einen Einfluss hatte und wie prägend das Ganze war.
Auf jeden Fall. Früher, tatsächlich, ich würd's immer noch jedes Mal so sagen, war Martina wie so eine zweite Mama für mich. Papa musste ja jeden Tag arbeiten. Mama war wahrscheinlich zwei, drei Mal in der Woche arbeiten. Und den Rest hat Martina tatsächlich übernommen. Also Martina hat mich von der Schule früher abgeholt. Bei uns, die Schule ist so 15 Minuten weg, hat mich von der Schule abgeholt. Dann habe ich entweder Hausaufgaben im Auto gemacht oder dann abends irgendwann, aber sind dann von der Schule direkt zum Training gefahren. Habe dann entweder auf dem Weg was geholt, was zu essen oder dann nach dem Training was gegessen. Und das sind so, ich finde, Merkmale von ihr auch. Ich finde, dass sie sowas, wenn sie dich wirklich ins Herz geschlossen hat, immer, immer gerne macht. Sie hat immer gefragt, ist Mama zu Hause, soll ich dich abholen vom Training oder kommst du irgendwie hin? Oder dann war es ab und zu auch mal Opa oder meine Schwester oder mein Bruder. Trotzdem war es immer so, dass Martina eigentlich immer da war. Und ich finde, das prägt sie so ein bisschen oder das zeichnet sie so ein bisschen aus, dass sie diese ganze Sache auf sich genommen hat. Ich weiß noch ganz früher, das ist eine sehr gute Frage, wie viele Jahren das war, hatte Martina einen Talk, ich glaube, das war sogar schon mit 8 oder 9 oder sowas, mit meinen Eltern, wo sie gesagt hat, dass ich auf jeden Fall Potenzial und Talent habe und dass das vielleicht irgendwann was werden könnte. Und Mama und Papa wollten sie halt nicht glauben. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass ich halt aus einer Familie stamme, die gar kein Tennis, irgendwie mit Tennis was zu tun haben. Also vorher wurde noch nie Tennis gespielt, mehr Volleyball, Fußball. Meine Schwester hat sehr gut Volleyball gespielt. Daher kannte Papa und Mama das halt nicht, dieses Tennisgeschäft. Und da hat Martina dann halt extrem ausgeholfen. Einfach auch dieses, ja, ich meine, sie kannte es durch Struffi. Und das hat sie so ein bisschen versucht weiterzugeben. Und genau, dann habe ich angefangen, früher dann nur mit Martina zu trainieren. Das war dann so, dass wir so ein bisschen eine Kooperation mit der Schule hatten, dass ich ein paar Doppelstunden von bestimmten Fächern auslassen durfte und in der Zeit trainieren durfte. Das ist natürlich dann auch, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, das ist dann zweimal in der Woche, trainiere ich von 7 bis 8:30 Uhr in der Schulzeit. Und ich finde, dass man da auch trotzdem auch irgendwo, ja, Martina extrem danken muss, dass sie sich zweimal in der Woche auf andere Stunden verzichtet, vielleicht im Nachmittag, dass sie um 6:15 Uhr losfährt, um mit mir zu trainieren um 7 Uhr. Also es war schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ja, so fing es dann so ein bisschen an. Und dann bin ich irgendwann von Martina über den Verband gekommen, habe dann angefangen in Cham zu trainieren, und bin dann relativ schnell, nachdem ich hier in der Schule gemerkt habe, ich komme trotzdem noch hinterher, die Noten waren auch alles da, aber es wurde dann trotzdem halt auch mental schwer, und die Schule hat auch gesagt, okay, so 2 Wochen hintereinander weg für 2 Turniere geht eigentlich nicht. Es gab dann trotzdem ab und zu Ausnahmen und haben uns dann tatsächlich dafür entschieden, nach Hannover zu gehen. Wie Wolli es vorher schon gesagt hat, in die Base nach Hannover. Das war auch tatsächlich nicht das Einfachste, auch für Martina, mich abzugeben, und diese ganze, ja, Responsibility abzugeben nach Hannover. Es war ganz lustig, sie hat dann immer gesagt, ich soll mich auf jeden Fall melden und wenn irgendwas nicht stimmt, fährt sie nach Hannover und holt mich ab. Also es war halt immer so. Also sie hat immer noch so eine Hand drauf gelegt, was ich absolut wichtig fand, weil das zeigte, wie sehr sie eigentlich, ja, wie sehr sie sich kümmert um dich, oder wie wichtig du ihr bist. Und genau, dann bin ich dann nach Hannover und im Internat und habe dann dort meine 10. Klasse fertig gemacht mit Qualifikation, also erweiterter Realschulabschluss, für Fachabi dann, also ich könnte mein Fachabi nachholen. Um dann, genau, dann habe ich die 10. Klasse fertig dort gemacht. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, wie machen wir weiter? Und
Max,
dann gab es ein paar,
ich
ja.
unterbreche dich einmal ganz kurz, weil wir gehen gleich aufs Internat, aber das war so coole Ausführung zu
Ach
der
so.
Anfangszeit. Da hätte ich noch ein, zwei Sachen,
Ja.
weil ich habe die Sprachnachricht, die wir weitergeleitet bekommen, auch gehört. Und ich kenne die Mama von Jana Struff gar nicht. Aber diese Sprachnachricht war so aufgeräumt, so wertschätzend, so strukturiert und nahezu alles, was du jetzt wiedergegeben hast, auch so mit dieser Wertschätzung. Deswegen, es war wirklich, weil die Hörerinnen haben das ja nicht mitbekommen, es war wirklich echt schön, gerade diesen Monolog als Vergleich so zu haben. Das wollte ich einfach auch nochmal wertschätzend für alle hier so dalassen. Ich glaube, da stimmt Wolli so auch zu. Und den interessantesten Punkt, den ich fand, ist, weil den hat sie auch herausgearbeitet, dass sehr, sehr früh mit 7, 8, 9 irgendwie dieses Gespräch kam, hey, euer Sohn hat richtig Talent, da ist so viel Potenzial da. Und sie hatte halt nicht gesagt, dass deine Eltern nicht geglaubt haben. Da wäre jetzt einfach mal interessant, weil du warst ja noch so jung, dass du es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hast. Aber wie hat sich das dann entwickelt? Haben die dann erstmal deine Eltern stückweise das geöffnet, mehr zu trainieren? Oder haben sie dann, obwohl sie es ihr nicht geglaubt haben, trotzdem freie Hand gelassen, weil deine Geschwister waren ja schon relativ alt, ne? Die waren junge Erwachsene, sodass sie sich da ganz gut drauf fokussieren konnten. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen herausarbeiten, weil das ist ja, glaube ich, der Kern des Ganzen. Wenn deine Eltern das nicht erlaubt hätten irgendwann, dann wäre das alles ja nicht möglich gewesen.
Ja, absolut. Also mit 6, 7 war dieser Talk dann halt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fußball voll gespielt. Also ich hatte immer eigentlich am Tag Doppeltraining, hatte vormittags Tennis, bin dann heim, um direkt durchzufahren zum Fußballtraining. Und da ist es dann halt so ein bisschen, ja, also was heißt, sie haben es nicht geglaubt, aber es war so ein bisschen, okay, und woher weißt du das halt so ein bisschen? Weil es ist natürlich, ich meine, du siehst einen 8-Jährigen oder einen 7-Jährigen und die Trainerin möchte dir sagen, dass der Talent hat. Also es ist halt, natürlich guckst du dann erstmal. Trotzdem haben sie dann gesagt, auf jeden Fall, wir vertrauen dir. Du machst das, du hast die Ahnung, du hast die Expertise. Weil halt, und ich glaube, das war halt auch dieses Wichtige, weil sie halt nicht aus dem Tennishaushalt kommen. Oder weil wir halt kein Tennishaushalt sind, außer mir. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen, dieses Vertrauen Martina einfach zu schenken.
Ich glaube, die haben deine beidhändige Rückhand nur gesehen. Und dann kam die Umstellung. Deswegen haben die es nicht geglaubt, ja, am Anfang.
Aber das ist ja genau der Punkt, ne? Weil wenn du hast es ja selbst beschrieben, Max, und das zieht sich ja durch das Profi-Tennis und auch im Profi-Tischtennis ist es genauso. Ganz, ganz viele von den Nationalspielern haben halt einfach Eltern, die auf einem hohen Niveau Tennis gespielt haben oder selbst Profis waren oder halt Tennistrainer waren. Hier sitzt ja einer, auch bei dem das genauso war. Deswegen ist das ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt in deiner Entwicklung gewesen. Und sie hatte uns auch gesagt, dass sie halt trotz ihrer Expertise nicht nur darauf vertraut hat, sondern auch um gerade bei deiner einhändigen Rückhand ne, andere Trainer mit einbezogen hat, gute Sparringspartner mit einbezogen hat und das so ein Umfeld geschaffen hat, wie du den Schritt gehen kannst. Ja, deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnt haben. Und jetzt sind wir praktisch an dem Punkt, wo du in das Internat wechselst, weil sie auch gesagt hat, dass das auch mit den schulischen Fehlzeiten dann echt schwer wurde. Was hattest du denn eigentlich als schulisches Ziel? Also wolltest du das Fachabi machen und dann Fokus auf Tennis?
Ich habe mich tatsächlich gar nicht so richtig mit den schulischen Zielen befasst.
So wie ich.
Ich weiß, dass es immer war eigentlich, ich mache ganz normal Abi. Also ich war auf dem Gymnasium hier zu Hause. Das Training, was ich vorher beschrieben habe, auch mit Martina, das war immer während Gymnasium. Und bin dann halt auf den Realschulzweig in Hannover gegangen. Und ja, also hat sich eigentlich dieses Ziel von, okay, ich mache ganz normal mein Abi zu, ich mache meine Realschule fertig, erst so ergeben, als ich dann nach Hannover kam. Als dann die Frage war, okay, mache ich den Gymnasiumzweig in Hannover oder mache ich den Realschulzweig? Und da hat sich dann eher so ein bisschen ergeben, dass es für meine Entwicklung, fürs Tennis wahrscheinlich besser ist, wenn ich den Realschulzweig nehme.
Okay. Wally, an welchem Internat warst du?
Ich war in Cham, also da, wo Max auch zwischenzeitlich mal kurz trainiert hat. Und was ich an seinen Ausführungen auch unglaublich spannend fand, ist nochmal zu sehen, was es wirklich alles braucht, um Tennisprofi zu werden. Wir haben deutsche Infrastruktur, wir haben deutsche Förderung, wir haben ein Riesentalent, einen Jungen, der das möchte, der das kann. Und trotzdem brauchen wir noch sehr, sehr viel Menschlichkeit und jemanden, der bereit ist, extra Schritte, extra Meilen zu gehen, um das Ganze zu unterstützen. Dann wird das Umfeld komplettiert durch die Eltern, die, wie Max gesagt hat, auch jetzt nicht aus dem Tennis kamen und da auch erstmal ein bisschen reinwachsen mussten, und so viele Sachen müssen dann ineinander greifen, um dann überhaupt jetzt mal die Chance zu haben, jetzt bei Max in einer super Ausgangslage, aber in die Profikarriere zu starten. Und ja, wie das jetzt hier nochmal rausgekommen ist, ist, glaube ich, auch für viele mal wichtig zu hören nochmal.
Ist dir das Internatsleben leicht gefallen? Erst einmal weg von zu Hause? Also Max jetzt?
Ja, tatsächlich ja. Es gab ein, zwei Jungs, die ich schon kannte. Also ich habe auf jeden Fall mein Internatsleben verbracht mit Nikolai Basukov, mit Jamie McKenzie, mit Felix Trickwart.
Krass, ja.
Das waren so, dann gab es noch echt ältere, Oliver Olsen, Elias Peter, die halt dort waren, aber schon eigentlich fast fertig waren. Und genau, dann waren wir halt sozusagen die jüngste Generation. Und ich meine, Nikolai kannte ich vorher, Jamie kannte ich vorher, Felix kannte ich vorher nicht, den habe ich erst auf dem Internat kennengelernt. Aber genau, ich kannte es halt, dieses von zu Hause weg sein, von relativ früh. Wir hatten viele, viele Trips mit dem WTV, mal übers Wochenende oder Turniertrips, wo du dann halt auch weg bist, oder Trainingslager. Also das sind alles so, da habe ich mich relativ früh dran gewöhnt und war dann eigentlich die Umstellung nach Hannover, dass ich dann halt immer nur am Wochenende zu Hause bin, ging dann eigentlich relativ gut. Also es war jetzt nicht irgendwie ein großes Problem oder sowas.
Was wir eigentlich gar nicht thematisiert haben, was wir jetzt einfach vorausgesetzt haben, war dieses, ich möchte Tennisprofi werden. Also die Entscheidung war da wahrscheinlich schon gefallen, weil sonst geht man nicht ins Internat, aber war dir das relativ schnell klar so?
Tatsächlich ja. Als ich mich dafür entschieden habe, Fußball aufzuhören und Tennis weiter zu verfolgen. weil es einfach zu viel Zeit eingenommen hat, das Tennis, im Sinne von Fußball, oder Fußball hat zu viel Zeit eingenommen im Sinne von Tennis. Aber es war so, dass ich mich für eins entscheiden musste und dann gesagt habe, dass ich mich für Tennis entscheide, weil ich halt diesen Weg gehen möchte in den Profibereich. Ansonsten denke ich, dass ich trotzdem noch sehr, sehr lange hätte beides weiterspielen können, aber nicht mit dem Ziel, das ich hatte.
Verstehe. Ich weiß gar nicht, bis wann du, das kannst du gleich nochmal sagen, in Hannover warst, aber ich will es einfach mal erwähnt haben. 2021, also vor 4 Jahren, hast du das European U14 Masters in Monte Carlo gewonnen gegen einen gewissen Justin Engel im Finale. War das noch zu der Hannover-Zeit?
Das war in der Hannover-Zeit,
Ja,
ja.
gut, dann passt das ja
Ja.
sehr, sehr gut thematisch. Jetzt geht es eigentlich nur darum, auch mal zu verstehen, weil Wolli hat es ja super herausgearbeitet, diese 1000 Wege, die nach Rom führen. Und der DTB hat ja in den vergangenen Jahren auch manchmal medial auch auf den Deckel bekommen, wenn das deutsche Tennis nicht so große Erfolge gefeiert hat, weil es halt nicht einfach diesen einen richtigen Weg gibt, um einen guten Jugendspieler auszubilden. Und man sieht ja jetzt an dir, dass du 4 verschiedene Schritte hattest. Erklär doch mal bitte den HörerInnen, du bist in Hannover auf dem Internat, in den Fittichen des Deutschen Tennisbundes und wie kommt es dann, dass du diesen Schritt gehst nach Amerika in die Bradenton IMG Akademie, die man in Deutschland ja auch sehr gut kennt, aufgrund des Weges von Tommy Haas zum Beispiel?
Ja, es gab tatsächlich nach Hannover ein paar Optionen. Und da, wir mussten uns eigentlich relativ schnell entscheiden, weil sonst hättest du halt so ein bisschen nicht tote Zeit gehabt, sondern schon auch einen guten Gap also drin gehabt zwischen dem Ende von Hannover und dann der nächsten Base sozusagen. Und dann gab es halt ein paar Möglichkeiten. Bleibe ich in Deutschland? Gehe ich woanders hin? Geh ich nach Oberhaching? Gehe ich nach IMG, nach Frankreich? Da war halt so trotzdem auch verschiedene Ideen vorhanden. Und unser ausschlaggebende Punkt waren die Trainingspartner. Weil trotzdem in Hannover hatte ich gute Jungs, gute Trainingspartner. Nur das war das, was uns so ein bisschen am meisten überzeugt hat in IMG. Die haben eine neue Struktur aufgebaut. Die hatten eine Gruppe von 5 bis 6 Jungs, haben der Gruppe 2 Tennistrainer, 1 Athletiktrainer zugewiesen, die nur für die sind, sozusagen nur für die arbeiten. Und wir sind dann halt mit der Truppe von Turnier oder halt als Mannschaft zusammen in IMG zusammen trainiert. Dann hast du noch neben dieser Gruppe, eigentlich waren wir die Ersten, die dann zu den Profis gegangen sind, wenn die Profis nach Trainingspartnern gefragt haben. IMG ist ein riesenbegehrter Ort für Profis. Ich glaube, nirgendwo anders kommen so viele Top-Jungs. Und dann sahen manchmal Wochen aus, dass ich Montag, Dienstag, Mittwoch 2 Einheiten mit Profis hatte, Donnerstag eine Einheit ein bisschen technisch aus dem Korb, Freitag, Samstag wieder Hitting mit dem Profi hatte. Also es waren halt perfekte Rahmenbedingungen. Dann bist du trotzdem in Florida, wo das Wetter jetzt auch nicht so schlecht ist, das ganze Jahr über. Also das ist trotzdem auch unfassbar. Du hast nie Platzmangel. Du hast immer einen Platz, wenn du einen brauchst. Ich meine, die haben 48 Hardcourts oder irgendwie sowas auf der Anlage. Also du hast immer einen Platz, wenn du einen brauchst. Du hast eine Riesenhalle. Du hast 3 verschiedene Gyms. Du kannst dort leben auf der Anlage. Also einfach diese Infrastruktur, dieses Drumherum war einfach am allerbesten.
Wenn du sagst, wer hat das dann damals zu der Zeit entschieden? Waren das dann deine Eltern und du oder wer hatte da so ein bisschen die Hand drauf?
Ja, das waren tatsächlich mein Papa, mein Bruder und ich so ein bisschen. Trotzdem natürlich auch den Rat von anderen Trainern eingeholt. Wir haben trotzdem mit Peter Funk auch gesprochen, der zurzeit mein Trainer war in Hannover, mit Friedrich Klaasen, der auch mein Trainer war. Und da haben wir so ein bisschen halt dieses, ja, das so ein bisschen beschlossen, dass das wahrscheinlich wahrscheinlich die beste Möglichkeit war. Wir haben mit meinen Trainern gesprochen, was die einfach nur denken, ohne in irgendeine Richtung hinzugehen, weil am Ende haben wir es entschieden als Familie so ein bisschen. Und genau, das war so ein bisschen die Entscheidung dann.
Also hört sich für mich auch extrem nachvollziehbar an, so wie du es ja beschreibst, kann ich total verstehen. Jetzt warst du 1,5 Jahre dort. Was waren dann Gründe, warum das Ganze nicht weitergegangen ist?
Ja, tatsächlich war es ein bisschen bitter. Es war so, dass wir diese Gruppe hatten, an Jungs und an Trainern. Und dann ist die halt leider so ein bisschen auseinandergefallen. Also in der Gruppe waren Ray Sakamoto, Atakan, Karahan, ein Türke, Hoyung Ro, Koreaner, dann Thanapat, das ist ein Thailänder. Also wir hatten so eine echt eine geile, geile Truppe, jeder von woanders.
Krass, ja.
Das hat echt, echt mega Bock gemacht. Dann hatten wir noch einen Spanier drin. Also das war halt eine mega, mega coole Jungstruppe. Nur das Problem ist, dass die alle ein Jahr älter sind. Und alle außer Ray sind ans College gegangen. Und das war halt, als ich dann auch IMG verlassen habe. Ray hat dann irgendwann seinen eigenen Trainer mit an die Hand genommen. Hatte einen japanischen Trainer dabei, mit dem er dann auf Tour gegangen ist, nachdem er mit der Junior-Karriere vorbei war. Das war dann letztes Jahr. Und die anderen Jungs sind alle aufs College gegangen. Und dann war ich sozusagen noch der Einzige, der wirklich fest dort war. Und dann wurde es aus dieser Trainingsgruppe eher so ein bisschen, ich habe meinen Trainer dort und den Rest trainiere ich mit Profis, wenn die können. Und das war halt dann nicht mehr dieses, ja, diese Gruppe, wie du immer trainiert hast. Dann, was noch dazu war unser einer Trainer Martin Ahlund, ist dann Head Coach von Jung Cheng Chang geworden, von Jerry. Dann mein anderer Trainer, Agelos Venizelos, ein Grieche, ist jetzt Mittrainer, ist in der Trainergruppe von Shapovalov mit drin, auch über IMG. Und das ist halt so hat sich halt so ein bisschen aufgelöst. Trotzdem war es so, dass wenn ich von IMG zu Hause war, durch Hannes Haider, mein Athletiktrainer, den Kontakt zu Björn Simon hatte und dann halt schon, wenn ich zu Hause war, mit Björn trainiert habe. Und dann hat sich das dadurch halt ergeben, dass ich wenn ich mit IMG durch bin, dass ich zu Björn gehe, beziehungsweise mit Björn dann das versuche. Und ich finde, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
Klingt auf jeden Fall so. Und was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist das Wort Wohlfühlzone. Aber du hast die ja verlassen sehr oft. Also, und ich überlege auch schon seit 1,5 Stunden, wieso du so aufgeräumt, so erwachsen bist und schon so klar strukturiert das alles aufbröseln kannst. Das hat sicher auch was mit diesen verschiedenen Stationen zu tun. Und wenn du mir das jetzt auch nochmal erklärt hast, diese Multikulti-Truppe, 17, 18, 16, 17, 18-Jährige von den verschiedenen Kontinenten, alle zusammen weit weg von zu Hause in Kalifornien, da wird man wahrscheinlich mit einem Fingerschnipsen erwachsen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das war tatsächlich für Mama nicht das einfachste, 16,5-jährigen Sohn nach
Safe.
Florida zu schicken. Also das war halt, ja, es war nicht das Einfachste. Nur im Prinzip ist es halt ein geiles Umfeld, wenn du fünf, sechs Jungs hast im gleichen Alter, die eigentlich alle Profis werden wollen, die alle arbeiten wollen, dann kriegst du zwei Trainer hingestellt, zwei Top-Trainer, dein Athletiktrainer, du kannst alles auf der Anlage nutzen. Also das war halt, du bist relativ schnell warm geworden, auch wenn es am Anfang natürlich tough war. Aber es war, am Ende war es, glaube ich, die beste Entscheidung.
Voll. Und jetzt bist du ganz in der Nähe von mir mit einem Athletiktrainer und dem Bundestrainer. Kam das so zustande, weil du zweite Bundesliga auch in Offenbach spielen wolltest? Oder was war zuerst da? War erst das Trainerteam da und dann hast du dir einen Bundesligaverein in der Nähe gesucht oder umgekehrt?
Nee, also wie gesagt, eigentlich das Team oder Björn kam so ein bisschen in mein Team durch meinen Athletiktrainer. Also in Hannover habe ich mit Hannes angefangen, und seitdem arbeiten wir seit 5 Jahren zusammen. Also er ist seit 5 Jahren mein Athletiktrainer, schreibt seit 5 Jahren meine Pläne. Mittlerweile ist er auch mehr als einfach nur ein Athletiktrainer. Ich meine, das ist wie fast wie ein Bruder. Ich meine, ich rede mit ihm über Sachen, die haben nichts mit Athletik zu tun. Also das sind einfach private Sachen, die mir und ihm auch einfach so wichtig sind als Mensch. Also das ist halt einfach eine Connection. Und ich finde, dass das mein Team auch so ein bisschen ausmacht. Ich meine, ich habe Lukas Stork im Team, Björn Simon und Hannes Haider. Und ich finde, dass wir als Team einfach, ja, so viel mehr sind als ein Tennisteam eigentlich, weil wir uns so, so gut verstehen. Mit Björn auch. Ich meine, er kennt mich so perfekt. Ich rede mit denen über Sachen, die einfach, ja, mit denen ich eigentlich nur mit Familienmitgliedern drüber rede. Also es ist halt, wir sind halt so eng miteinander. Aber genau, dass dieses Team entstand so ein bisschen durch Hannes, weil Hannes war früher bei Waske mit Björn zusammen bei der Waske Academy. Und dann sind die beiden gegangen und Hannes hatte immer noch den Kontakt zu Björn. Und Hannes hat mir halt immer schon gesagt, dass da ein sehr, sehr, sehr guter Coach ist. Wohnt in Aschaffenburg, der ist im HTV tätig. Und lass uns mal mit ihm trainieren, guck dir das an, wie es ist. Ist echt ein mega, mega Coach. Und dann war es halt so, dass ich dann nach IMG eigentlich so ein bisschen meine Base im HTV hatte, weil Björn dort halt war. Und dann habe ich mit Björn und mit Hannes im HTV gearbeitet. Dann ist Björn vom HTV zum SC 1880 nach Frankfurt gegangen, und haben dann dort eigentlich weitergemacht. Und so sind wir als Team einfach von Station zu Station eigentlich getravelt. Also wir waren beim HTV, dann sind wir zu dritt zum 1880. Da kam dann Lukas dazu, mein Travel Coach, oder mein zweiter Tennistrainer. Der kam dann mit zum 1880, und waren dann sozusagen alle dort angestellt. Und sind jetzt sozusagen, hat sich Hannes selbstständig gemacht. Der ist zu Hause wieder in Bamberg und Björn und ich sind bei der T2 in Wiesbaden, bei Chris Taro, was ich vorher schon gesagt habe. Und so sind wir eigentlich von Base zu Base getravelt, von Academy zu Academy, von Club zu Club. Ja.
Ohne Details natürlich zu nennen, aber was man jetzt aufgrund deiner Ausführungen natürlich mitbekommt, ist, dass du als absolutes Top-Talent natürlich auch schon ein sehr professionelles Team hast, auch von der Quantität her. Ist es so, dass du dir das jetzt schon leisten kannst, weil du noch bei IMG auch bist und die das als Top-Talent dir schon ermöglichen finanziell? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, tatsächlich sind es einfach die Sponsoren. Also ich meine, ich hab finanzielle Unterstützung. Trotzdem ist es so, dass ich bei der IMG Academy war. Und ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass IMG Academy das eine ist und IMG Management das andere. Und ich war halt bei IMG Academy, um Tennis zu spielen und war gleichzeitig auch bei dem IMG Management. Das hat sich jetzt tatsächlich aufgelöst. Also im Moment habe ich kein Management, weil wir auch einfach sagen, wir brauchen es nicht. Also wir haben im Moment die Verträge laufen, wir haben im Moment Sachen, die brauchen wir einfach kein Management. Es ist im Moment eher das Tennis im Vordergrund, meine Entwicklung. Und genau, so kann ich mir dieses Team eigentlich leisten, einfach durch verschiedene Sponsoren. Und das Geld, was ich dann einnehme, reinvestiere ich dann halt selber in mich, in mein Team, in meine Reisen und ja, versuche so einfach das Geld, was reinkommt, bestmöglich für mich, für meine Karriere wieder auszugeben.
Okay. Wally, hast du noch was zu dem Punkt zum momentanen Umfeld?
Nee.
Okay,
Nur,
dann
dass
würde ich
ich,
jetzt.
ja,
Bitte.
also eigentlich doch, weil ich habe auch eine
Ja, dann.
spezielle Beziehung zu Björn. Wir haben uns kennengelernt 2016, als ich mein Davis Cup-Debüt in Berlin gefeiert habe. Da hat er fürs Team sehr viel im Bereich Datenanalyse gemacht. Ist ja nach wie vor immer noch einer der Top-Experten, also Matchvorbereitung. Und er war dann auch im späteren Verlauf auch zeitweise Trainer von einem meiner besten Kumpels, dem Ruben Bemmelmanns, auf Tour. Und deswegen war der Kontakt immer da auf eine spezielle Art und Weise. Und kenne Björn und schätze ihn schon jahrelang und kann deswegen Max zu dem Umfeld, so wie ich es beurteilen kann, auch nur beglückwünschen. Und es wundert mich nicht, dass das so in ja geregelten und geführten Bahnen dann nach vorne geht.
Gott sei Dank hast du das noch gesagt. Das ist ja eine wichtige Info auch für die Einordnung des Trainerumfelds. Jungs, die letzten 5-6 Minuten möchte ich nutzen, um Max, den Nicht-Tennisspieler, noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir nutzen jetzt Wally einfach mal auch dazu. Wann habt ihr beiden Banausen euch eigentlich kennengelernt? So richtig? Oder so erster Kontakt?
Also Max kann ja gleich was dazu sagen, aber für mich war das Kennenlernen fast dieses Jahr in Koblenz beim Challenger. Da haben wir Doppel gespielt. Wenn man Doppel spielt, dann versucht man auch die Tage vorher ein, zwei Mal zusammen zu trainieren, einfach um dann ein bisschen Bindung und Teamchemie aufzubauen. Und da habe ich ihn eigentlich das erste Mal ein bisschen intensiver wahrgenommen.
Ja, und sehe ich genauso. Also Koblenz war es tatsächlich das erste Mal, dass wir auch, ja, glaube ich, so richtig miteinander geredet hatten und das erste Mal miteinander trainiert haben. War sehr bitteres Doppel, aber ja, nee, hat mega Bock gemacht. Also auch als Person, das war schon cool.
Wally, was war der erste Eindruck von dir von Max? Menschlich? Ganz, also losgelöst vom Tennis?
Nee, also ich glaube, so wie er hier auch rüberkommt, total offener, aufgeschlossener, aufgeräumter Junge, der, glaube ich, in vielen Punkten und Ecken Deutschlands und auch darüber hinaus Sympathiepunkte sammelt mit seiner Art. Und habe mich auch mit Struffi, wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht und der hat ihm da auch nur gute Sachen bescheinigt. Wie gesagt, ich habe ihn in Koblenz kennengelernt und kann da auch nur Positives sagen.
Max, ich habe über dich gehört, zugewandter Typ mit einem guten Humor. Jetzt ist natürlich so, dass du in der Öffentlichkeit in einem Podcast erstmal ne, die Basics reinbringst, um dich gut zu präsentieren. Aber wie würdest du deinen Humor beschreiben?
Kommt ein bisschen drauf an, mit wem. Ich würde sagen, einfach. Und alles andere außer erwachsen, würde ich wahrscheinlich sagen, ja.
Wenn du mal komplett loslassen kannst vom Profi-Tennis, was machst du dann?
Ja, tatsächlich angefangen mit Golf als Nebensportler sozusagen.
Ja, okay.
Tatsächlich liebe ich es, einfach draußen zu sein, abzuschalten, weil es halt gefühlt was komplett anderes ist als Tennis. Also Tennis hast du im Match so viele Schläge, so viele Chancen. Beim Golfen kommt es auf den einen Schlag wahrscheinlich drauf an. Du kannst immer noch irgendwie retten, aber du musst eigentlich bei jedem Schlag 100% vollen Fokus haben. Oder wenn es einfach mal nur ist, dass du auf eine Range gehst und dir ein paar Bälle klopfst. Also es ist halt einfach so dieses Draußen an der Natur, dieses Ruhige. Das ist, finde ich, der perfekte Ausgleich. Neben Sport bin ich tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich kann, bei meiner Familie bin. Dass ich immer, wenn ich kann, zu Hause bin. Meine Schwester hat einen Sohn, mein Bruder hat eine Tochter, also mein Neffe und meine Nichte. Mit denen verbringe ich sehr viel Zeit, wenn ich kann. Das war jetzt schon wieder ein bisschen traurig zu sehen, dass ich, als ich 2 Wochen Monastir, eine Woche China, eine Woche Training oder 2 Wochen in Wiesbaden, da vergeht dann so ein Monat, wie groß die Kleinen werden eigentlich in diesem kurzen Zeitraum. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schade zu sehen, dass man halt nicht dabei ist, aber umso schöner ist es dann, wenn du halt wieder nach Hause kommst und trotzdem die Zeit mit denen verbringen kannst. Deswegen würde ich sagen, immer wenn ich kann, bin ich auf jeden Fall zu Hause.
Hast du es geschafft, trotz der verschiedenen Stationen auch Freundschaften außerhalb des Tennisbereichs zu pflegen von ganz früher? Weil sowas ist ja brutal schwer für euch.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab noch Kontakt mit ein paar Jungs hier auch aus meinem Dorf. Wir schreiben ab und zu. Das ist dann trotzdem auch cool zu sehen, wie jeder, ob es jetzt im Tennis ist oder neben dem Tennis, wie jeder seinen Weg so ein bisschen geht. Also das ist schon cool, wir updaten uns und ja, so pflege ich sozusagen so ein bisschen die Kontakte oder meine Freundschaften.
Und du kannst der coole Onkel sein zu Hause. Wie alt sind
genau.
die schon?
Mein Neffe ist etwas über 1
Ah, okay.
und meine Nichte über 2 schon.
Das ist ja fast schon Pubertät.
Jo.
Fällt dir das natürlich leicht, so Onkel zu sein und die Babys auf den Arm zu nehmen und so weiter, gerade wenn man nicht so oft da ist? Also braucht es dann Anlaufzeit, auch von der anderen Seite her?
Es geht tatsächlich. Ich finde, also meine Nichte ist tatsächlich schüchtern. Also die braucht immer so ein bisschen Warm-up-Zeit, aber dann, wenn du die ihr gegeben hast, ist sie sehr, sehr aktiv, was mega, mega cool ist. Jetzt war es so, als ich dann hier war zu Hause, habe ich sie, glaube ich, 2, 3 Mal in die Kita gebracht. Das ist natürlich auch schön, wenn sie dir das Vertrauen so ein bisschen schenkt, weg von zu Hause. So, ich lasse dich sozusagen so ein bisschen mich in die Kita bringen. Dann mein Neffe ist ein bisschen entspannter. Der ist eigentlich von Anfang an so ein bisschen direkt da, erkennt dich, schenkt dir auch so ein bisschen dieses Vertrauen. Also es ist schon mega, mega süß.
Voll schön. Wally, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen hier mal irgendwann ein Ranking machen, eine Weltrangliste von Tennisprofis auf Golfniveau. Max, was hast du für ein Handicap schon?
Noch gar
Ah,
keins,
noch
noch
gar
gar
keins. Es
keins,
ist
noch
wirklich
gar
nur
keins. Nee.
Bälle kloppen.
Ja, also
Glaube
es
ich
ist
nicht.
halt,
Wahrscheinlich hast du schon so viel Talent, dass du da schon besser bist als
es
mancher mit
ist,
Handicap.
es ist nicht schlecht, würde ich sagen, aber also es ist nicht schlecht, es ist halt alles selber beigebracht. Also ich hatte nie irgendwie jemanden, der mal drüber geguckt hat. Mein Golflehrer ist tatsächlich Patsche. Mit dem war ich jetzt einmal auf der Range, der hat ein bisschen drüber geguckt. Aber also das ist trotzdem traue ich mir zu, voll auf Loch zu spielen. Also das wird schon gehen, das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch nicht auf sehr gutem Niveau.
Ja, das Problem ist halt, dass es wieder beidhändig ist.
Ja, das kann ich einhändig spielen.
Wir haben letztens hier auch über Tennisaufschläge mit der Rückhand gesprochen, ja, so weit ging es schon. Da du Patsche erwähnt hast, können wir die letzte Hörerfrage zum Abschluss hier noch reinbringen. Ich hätte sie sonst fast vergessen. Das hast du sehr gut gemacht, Max, von Patreon Roland. Der möchte wissen, wie kam es zum Setup mit Max/Patsche zur deutschen Doppelmeisterschaft Ende des Jahres bei den Schneider oben? Er hat Schnatter oben geschrieben.
Nee, es sind
Wird das
Schnatteroben, es sind nicht die Schneiteroben. Vielleicht, wenn Jakob Schneider die 7-mal in Folge gewinnt, dann werden es die Schneiteroben,
bei
aber
den Schnatter Open wird
genau.
das unser neues deutsches Dream-Doppel. Und dann in Klammern, Wolli, da solltest du auch die Jungen aufmischen.
Ja, also erstmal, das ist ja, um die Zuhörer da kurz abzuholen, das ist ja ein Doppelturnier, was von Patrick Zaray und Tim Rühl zusammen auf ja, privater Basis, privatem Engagement auf die Beine gestellt wurde. Da ist die erste Ausgabe dieses Jahr, ich glaube vom 19. bis zum 21. Dezember. Es ist ein reines Doppelturnier mit ja, einer beträchtlichen Menge an Preisgeld. Viele Sponsoren haben sich da auch schon zu bekannt und es ist ein 12er-Feld, soweit ich weiß, im Grunde ein reines Einladungsturnier und speziell die Doppelspieler, Deutschlands beste Doppelspieler, die vielleicht nicht in Turin beim Masters dabei sind, aber angefangen von Schneider Wallner über Conny Franzen, Henrik Jebens haben da direkt schon ihr grünes Licht gegeben und auf dieses Event sprichst du an. Und anscheinend ist jetzt auch Max mit Philipp Petschner, ich weiß nicht, in der Verlosung oder kann man da schon was verkünden?
Nee, wir sind schon fix dabei. Das auf jeden Fall. Ja, tatsächlich war es so, dass für mich die Anfrage so ein bisschen von Patrick kam, ob ich da Bock drauf hätte. Und ja, dann hatten wir so ein bisschen hin und her geschrieben, was er sich auch vorstellt, mit wem ich gut fitten würde. Und dann war es ein bisschen so, dass ich weiß gar nicht, auf welchem Turnier ich mit Patchy gesprochen hatte, aber warum wir nicht zusammen eigentlich so ein bisschen hingehen und mitzocken. Patch ist ja trotzdem auch ein bisschen verletzt, hatte auch ein paar OPs schon, das ist halt ein bisschen bitter. Dann war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein bisschen am Fuß verletzt, konnte nicht 100% auftreten, deswegen war es immer so ein bisschen shaky. Aber jetzt ist alles perfekt wieder bei ihm, er spielt mit uns auch zwischendurch. Ich weiß noch, Roehampton auf Rasen hatten wir zusammen gehittet, ein paar Punkte gespielt und ja, also es ist halt einfach. Es ist ein richtig geiler Abschluss, finde ich, für so ein Jahr. Es ist mega, mega geil, dass so viele Zusagen kommen. Und ich denke schon, dass auf jeden Fall Spaß im Vordergrund steht. Und deswegen freue ich mich extrem drauf. Aber mit Patsche kam es so ein bisschen halt dazu, dass wir beide so ein bisschen gesucht hatten. Dann waren wir, aber hat er mich irgendwie auf ein Turnier begleitet, wir drüber gesprochen und so, und dann kam es dazu.
Wie gut ist er denn noch spielerisch?
Schon hat den Ball noch gut im Schläger, auch wenn ich ihn nicht zu viel loben will, aber hat den Ball noch gut im Schläger.
Ich glaube, mit einem Monat Vorbereitung ist schon doppelt Top 30 noch drin jetzt.
Das wollte ich nicht sagen.
Das wird, ich glaube, das wird er auch bestätigen. Off the record wird das bestätigen. Aber eine Frage, die ich mir eigentlich noch notiert habe, die so basic klingen mag, aber die ich auch interessant fand vor dem Hintergrund, dass du eingangs auch so differenziert schon über deine einhändige Rückhand gesprochen hast, wo man gemerkt hat, wie sehr du dir Gedanken machst, was Stärken und Schwächen sind von einer einhändigen Rückhand im Vergleich zu einer beidhändigen, wie man die gut einsetzen kann. Und du hast ja schon die Möglichkeit gehabt, auch dadurch, weil du Juniors gespielt hast, auf allen Belägen schon mehrere Matches zu spielen. Und speziell auch, ja, für mich auch auf Rasen sehr gut gespielt. Dieses Jahr in Halle 3 Sätze gegen De Jong, einen deiner stärksten Gegner, glaube ich, die du je hattest. Also ihm einen Satz abgenommen, bei keinem Showturnier, sondern bei einem, ja, sehr, sehr guten Event. Deswegen hast du für dich eigentlich schon einen Lieblingsbelag oder sagst du, Max Schönhaus ist auf allen Belägen gefährlich?
Nee, tatsächlich würde ich sagen, ich spiele es auf Rasen am liebsten. Ich liebe es zu spielen auf Rasen, weil es wirklich noch so ein richtiges Spielen ist. Also du kannst so viel bestimmen einfach auf Rasen, was du auf dem Hardplatz zum Beispiel nicht kannst. Ob es jetzt der Surfen-Volley ist, der immer noch sehr effektiv ist, der aber immer wieder weniger wird. Ob es irgendwie der tiefe Slice ist, ob es mal der Chip Return ist. Und das ist einfach so, dieses Spielen auf Rasen macht mir persönlich einfach am meisten Spaß.
Ja, kann ich verstehen. Allein schon auch so vom Laufen her und auch vom Sound, das ist einfach alles so edel. Ja, ich verstehe es.
Kurzer Einschub noch auch zu Philipp Petschner, ne? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber der ist ja auch erst 41 Jahre alt, ne? Also Nicolas Mahut hat gestern seine Karriere in Bercy beendet mit 43 und einem erwachsenen Sohn auf der Tribüne, einem fast erwachsenen Sohn auf der Tribüne. Also als zweimaliger Doppel-Grand-Slam-Sieger stimme ich da offiziell zu. Und
Ihr lobt den ein bisschen zu viel.
ist in Ordnung,
War nur kurz.
den Podcast gibt es ja schon so lange. In der ersten Phase des Podcasts 2020 in Folge 11 war Philipp Petschner sogar auch fast 2 Stunden so wie du jetzt zu Gast und hatte echt
Geil.
authentisch und ehrlich über ganz, ganz viel gesprochen und natürlich auch über seine Doppelerfolge, losgelöst von den ganzen Einzelerfolgen. Aber du, ich habe das vernommen, Max, wir hören auf, ihn zu loben, damit du weiterhin
Vielleicht.
gut mit ihm.
Ja.
Wally, hast du noch was?
Von meiner Seite aus sind wir mehr als gut.
Ich bin auch wunschlos glücklich und ich sage das zwar sehr oft, aber in dem Fall vielen, vielen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast. Ich habe ja vor dem Podcast gesagt, es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird, gerade wenn man zu dritt ist und so weiter und so ein Kennenlernen-Interview macht. Und du hast ja auch, Max, gemerkt, ne, wenn man dann mal über die Antworten nachdenkt, dann
Absolut.
holt man erstmal aus. Wichtig ist, dass ich hoffe, dass du dich wohlgefühlt hast.
Auf jeden Fall. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr zu hören. Tatsächlich zum Abschluss hätte ich eigentlich nur noch den Gedankengang. Wir sind ja jetzt sozusagen an einem Punkt deiner Karriere. Du fängst jetzt an, Herren zu spielen. Ich habe gelesen, du willst sogar noch 2 Herrenturniere dieses Jahr spielen. Hast du dir mit deinem Team Ziele gesetzt für 2026? Müssen gar keine Ranking-Ziele sein, aber was hast du dir vorgenommen für 2026 als Herrenspieler?
Relativ lustig. Ich habe gestern mit Papa zusammengesessen und mit meinem Bruder und wir wollten über Ziele reden. Da habe ich tatsächlich gesagt, ich habe mir noch absolut gar keine Gedanken gemacht, weil einfach aus diesem Grund China war. Jetzt kommen noch 2 Turniere, dann ist die Preseason und ich glaube, nach den beiden Turnieren setzen wir uns mal ein bisschen hin und besprechen auch einfach das nächste Jahr von der Planung her. Deswegen genaue Ziele auf jeden Fall nicht. Trotzdem versuche ich so gut wie möglich die Challenger Wildcard zu nutzen auf jeden Fall. Versuche da so gut wie möglich zu punkten. Zwischendurch ein paar 25er einstreuen, ein paar 30.000er. Wenn es dann nicht anders geht, auch ein 15er. Aber so versuche ich eigentlich mein Jahr nächstes Jahr zu füllen.
Mein Ziel ist, dass ihr mindestens einmal zusammen Doppel spielt.
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Könnte sich mal ausgehen. Aber klingt auch echt nach einem guten Plan, weil speziell, wenn
Ja.
man von der Jugend kommt in den Herrenbereich und dann die Möglichkeit hat, so oft Challenger zu spielen, muss man, glaube ich, auch aufs Jahr gesehen, eine gewisse Quote an gewonnenen Matches haben. Und das ist natürlich im Challenger-Hauptfeld nicht immer leicht. Speziell, wenn es noch keine Routine ist, dort zu starten. Und da tun natürlich ein paar Future-Turniere auch einfach, um ja die Entwicklung weiterlaufen zu lassen, weil viel ist egal auf welchem Niveau, viel kommt halt auch einfach durch den Matchrhythmus und durch Siege einfach. Das besprechen wir hier auch oft. Ja, und deswegen hört es sich nach einem Plan an und auch, dass er jetzt noch keine Ziele hat, kann ich total nachvollziehen, weil es sind noch ein paar Turniere zu spielen und du brauchst einfach irgendwie so mal Zeit. Du willst auch mal durchatmen und das machst du dann nach dem letzten Turnier, wenn du dann vielleicht mal 2, 3, 5, 8, 10 Tage hast und da sagst du, okay, da setze ich mich irgendwann mal hin und mache mir mal meine Gedanken, weil jetzt der Junge ist gerade mit dem Erfolg angekommen, der ist gelandet, der will genießen. Gar keine Chance, dass du jetzt schon ans nächste Jahr denkst, weil du brauchst mindestens mal 2 ruhige Tage, wo du sagst, ey, das mache ich da, aber nicht jetzt. Ich kann jetzt noch 2 Turniere spielen und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg, vor allen Dingen, dass du gesund bleibst, weil das ist long term auch sehr, sehr wichtig für die
Yes.
Karriere, für die Entwicklung. Du bist ein guter Junge, du hast ein gutes Umfeld, und wie gesagt, von meiner Seite aus viel Erfolg auf jeden Fall für die nächste Zeit und natürlich auch fürs nächste Jahr, wo wir uns hoffentlich mal auch offline wieder über den Weg laufen werden.
Vielen Dank. Danke dir.
Volle Zustimmung. Ich wollte unbedingt noch mal so eine richtig dumme Journalistenfrage stellen, weißt du, so, damit ich mir. Aber da hat Wally natürlich völlig recht. Du sollst auch, vor allem, du hast es dir verdient, das zu genießen. Bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euren ganzen Support, für diesen Podcast, für Max und für Wally natürlich auch. Danke an die Patreons. Unter patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns weiterhin unterstützen für 2, 5 oder 10 Euro im Monat mit verschiedenen Benefits. Diese Woche gab es ja schon auch einen extra Teil von Wally und mir, der dahinter der Paywall liegt und alle anderen extra Teile, die ihr hören könnt. Ihr könnt uns über PayPal eine Spende zukommen lassen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Der Link ist in den Shownotes der Beschreibung eures jeweiligen Podcast-Anbieters und schaut gerne auch mal, wenn ihr farbig und in unsere Gesichter gucken wollt, auf YouTube vorbei, Advantage Podcast. Da haben wir immer noch ein bisschen Nachholbedarf, weil wir später damit angefangen haben und freuen uns über jeden Klick. Und das letzte Wort dieses Podcasts gebührt wie immer dem wunderbaren Wally Massur.
Ja, ich habe mein Outro gerade schon gemacht, deswegen halte ich mich kurz. Vielen, vielen Dank nochmal, Max, für deine Zeit und für deine super interessanten Einblicke. Viele Fragen, die ich auch auf Instagram oft bekomme, zu Tipps, zu Hinweisen, zu Einschätzungen, hast du hier auch beantwortet auf deine Art und Weise und deine Erfahrungen und Erlebnisse hier mit den Zuhörern geteilt. Deswegen vielen Dank nochmal dafür und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.